Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und der allerersten Folge Chef Talk. In diesem Podcast treffen wir inspirierende Persönlichkeiten und sprechen mit ihnen über ihre Karriere, ihre Learnings und das, was wir von ihnen lernen können. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Karl Gernand. Karl Gernand ist seit über 16 Jahren die rechte Hand von Klaus-Michael Kühne, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer. Wir wollten von Herrn Gernand wissen, von seinen ersten Erfahrungen in Brasilien bis an die Spitze des Weltkonzerns. Wie schafft man es, sich immer wieder neu zu erfinden? Warum sind klassische Lebensläufe überbewertet? Und welche Prinzipien machen einen wirklich starken Leader aus? Doch neben diesen Themen gab es auch kontroverse und persönliche Themen. Wir sprachen über seine Zeit beim HSV, ob das Projekt Kühne gescheitert ist, das desaströse Immobiliendesaster mit René Benko. Er erzählt Geschichten, wie sie Lufthansa-Aktien von über 10% in wenigen Wochen ohne Banken und Investoren gekauft haben und wie er dabei ist, die Kühne Logistik-Uni hier in Hamburg aufzubauen zu einer globalen Top-Elite-Uni für das Thema Logistik. Freue dich auf eine ganz besondere Podcast-Folge. Sie steckt voller Anekdoten, Insights für dein Wissen, die du so garantiert noch nirgendwo gehört hast. Wir freuen uns über alle Kommentare, Likes und Freunde, die ihr einladet, diese Folge zu hören. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich würde starten. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich freue mich auf die nächsten 60 Minuten für alle, die jetzt quasi nur den Podcast hören. Ich gucke hier in das Gesicht von Karl Gernand. Hinter ihm ist die Elbphilharmonie mit einem wunderschönen Sonnenuntergang über der Stadt Hamburg. Wir sitzen in der Zentrale von Kühne & Nagel. Herr Gernand, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gekommen sind.
Ich habe schon eben gesagt, dass Sie hier reingekommen sind und ich habe Sie gefragt, wer waren wohl die berühmtesten oder prestigeträchtigsten oder ungewöhnlichsten Menschen, die hier in diesem Raum saßen? Vielleicht noch die kurze Anekdote dazu, wo sitzen wir hier und wer war schon hier alles in diesem Raum?
Ja, also hier ist das zweite Gebäude in der Hafen City. Das ist dem Mut von Herrn Kühne damals zu verdanken, dass er gesagt hat, er möchte, als die Hafen City als Projekt hier in Hamburg vorgestellt wurde, er wollte diese Stadtentwicklung mitmachen und hat neben SAP das Gebäude neben uns, wo heute die KLU drin sitzt, hier die Europazentrale und Deutschlandzentrale von Kühne & Nagel bezogen. Und in diesem Raum haben sich natürlich in den letzten Jahren immens viele sehr interessante Leute und auch Stories ergeben. Nicht alle sind erzählbar, aber es ist von Medienleuten, Fußballern, Fußballfrauen, Politikern, sehr interessante Wirtschaftsgrößen, doch eine Menge vorbeigekommen. Auch das ist ein Teil der faszinierenden Welt meines Berufsumfeldes, dass man sehr, sehr unterschiedliche Menschen kennenlernt.
Wir haben die nächsten 60 Minuten sehr, sehr viel vor. Bei der Vorbereitung war ich schon so, das ist ein spannendes Thema. Aber ich würde sagen, ganz auf Anfang, wir machen erstmal eine kleine Intro, schauen an, wer sind Sie, wie sind Sie ins Leben gestartet? Und ich habe mir für die Themen für die nächsten 60 Minuten vorgenommen, was wir heute lernen wollen. Einmal von ihm so ein Blick auf Bildung und Karriere, also welche Rolle spielt Theorie versus Praxis, was sind Ihre entscheidenden Faktoren für, in Anführungsstrichen, Erfolg. Dann natürlich das Thema, Sie haben die letzten 16 Jahre als operative rechte Hand von Klaus-Michael Kühne sehr, sehr viel erlebt. Woran erkennen Sie Talente? Woran erkennen Sie wichtige Skills? Ja. Und wie hat sich die Welt auch ein bisschen verändert? Also wo glauben Sie, das sind die Skills der Zukunft und das ist die alte Welt? Und natürlich sehr, sehr interessant, Sie haben Deals verhandelt in Milliardengröße von Lufthansa, Hapag-Lloyd, Kühne & Nagel. Wie gehen Sie mit Stress um? Wie gehen Sie mit Verhandlungen um? Gibt es Frameworks, an denen Sie sich orientieren? Und dann zuletzt wollen wir noch so einen kleinen Ausblick wagen zu, was passiert eigentlich gerade in Deutschland? Was sind so die spannenden Branchen, wo man unbedingt mal rein sollte? Und wo glauben Sie, wenn Sie Anfang 20 wären, dass Sie da nochmal starten würden?
Sehr gerne, das klingt alles sehr spannend.
Dann lassen Sie uns ganz auf Anfang gehen und holen Sie uns doch einmal kurz ab. Wie sind Sie ins Leben gestartet? Wo sind Sie aufgewachsen? Sie sind in Rio auf die deutsche Schule gegangen. Dass wir einmal so das Gefühl haben von Herrn Gernand in den ersten Kindheitsjahren.
Ja, also ich habe sicherlich das Glück gehabt, durch die Abenteuerlust meines Vaters ins Ausland zu kommen in jungen Jahren. Das war in dem Fall Rio de Janeiro. Und das ist ein Leben, was komplett anders ist als das, was man hier als kleiner Junge in Deutschland kennenlernt. Und das, was ich da mitgenommen habe, ist einmal der Spaß, das Leben zu genießen. Brasilien ist ein Land, wo die Menschen gerne gute Laune haben, auch wenn das ganze Umfeld nicht nur schön ist. Es ist ein Land, was sehr interkulturell ist. Und was mir die Möglichkeit gegeben hat zu sagen, es gibt auch noch mehr als der kleine Nukleus, in dem man normalerweise sehr behütet aufwächst. Ich habe sicherlich auch das Bewusstsein für Bildung und das Bewusstsein für Pflichterfüllung mitbekommen. Beides Punkte, die ich glaube, dass wir im Nachhinein auch nochmal in anderen Zusammenhang drauf zu sprechen kommen. Und mit einem solchen Jumpboard ist es dann relativ einfach ins Leben zu kommen. Auch wenn ich mir den Start in meine heutige Welt sicherlich sehr schwer getan hätte und nach heutigen Gesichtspunkten auch nicht mehr so die Ideallinie gehabt hätte. Ich wollte nach dem Abitur Politiker werden, dann wollte ich General werden, bin zur Bundeswehr gegangen und habe mich verpflichtet. Dann hatte ich den Eindruck, ich möchte eigentlich am Geld verdienen, mich nach vorne arbeiten, habe eine Banklehre gemacht und habe sehr spät angefangen zu studieren. Aber dadurch sehr viel abwägen können, sehr viel gesehen. Und aus dieser Vielfalt heraus ist mir eine ziemlich klare Linie für mein Leben dann möglich gewesen. Und deswegen gucke ich auch jedem immer erstmal ins Gesicht, wie viel Mut hat er eigentlich, neue Wege zu beschreiten. Und ich bin kein Freund von gestreamlineten Lebensläufen.
Spannend, das ist ja schon so der erste Gedankenpunkt, wo viele denken, muss ich jetzt immer den 1-0-Abi machen, muss ich direkt nach dem Abitur irgendwie auf eine Top-Uni. Sie selber waren ja auch in der HSG, wo ich jetzt mal sagen würde, eine der Top-Universitäten in Europa. Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen zu studieren und welche Rolle hat die Uni damals für Sie gespielt?
Ich glaube, die Uni war für mich ein Gamechanger. Ich war gerade 24 geworden, wie gesagt, mit zwei Steps vorher. Bin ich an eine Uni gegangen, die damals die einzige Universität war, die einen ganz großen Praxisbezug hatte und gleichzeitig eine tiefe Verankerung in einem theoretischen Mindset. Das ist der St. Galler Führungswürfel. Das, was ich in meiner St. Gallenzeit mitgenommen habe, ist, du musst ein klares Pattern haben, in dem du dich bewegst, in dem du Erfahrungen sammeln kannst, wie du dich entscheidest, und du musst dich an Regeln halten. Und diese Regeln dann versuchen zu applizieren. Wo du sie applizierst, ist egal. Welche Inhalte du lernst, ist auch auf der fachlichen Seite völlig egal. Sie werden sowieso über kurz oder lang irrelevant. Das, was ich inhaltlich auf der fachlichen Seite in St. Gallen gelernt habe, kann ich heute überhaupt nicht mehr anwenden, weil die Zeit vorbeigegangen ist. Das ist, vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, jeder Student sollte versuchen zu coden und das perfekt zu können. Heute würde ich sagen, die Zeit könnt ihr euch auch sparen. Es geht einfach immer weiter und es geht sehr viel schneller weiter, als das in meiner Zeit der Fall gewesen ist. Und deswegen ist viel wichtiger, Fundamente und ein Operation Mindset hinzubekommen, anstatt sich an Inhalten festzuklammern.
Operational Mindset, ich glaube, gutes Stichwort. Meine Frage ist so ein bisschen auch, Sie haben eben gesagt, die Welt dreht sich so schnell. Ja. Vor 5 Jahren hätten Sie den meisten empfohlen, lernen coden, heute nicht mehr, weil ChatGPT wahrscheinlich in 5 Minuten selber die besten Lines. Wie wichtig sind noch Lebensläufe, Noten in einer Welt, wo in 2 Jahren die meisten Berufe schon nicht mehr existieren?
Sie sind deswegen wichtig, weil ein Lebenslauf zeigt, welche Entscheidung ein Mensch getroffen hat. Ein Lebenslauf sollte nicht zeigen, wo man herkommt und Dinge, die zufällig auf einen niedergeprasselt sind, sondern ein Lebenslauf sollte zeigen, wo hast du Weichen gestellt? Wo hast du zwischen 2 oder 3 Positionen eine Option gewählt und warum kannst du diese Option erklären? Und ein Lebenslauf zeigt auch, ob jemand ambitioniert ist oder nicht. Ich habe kein Verständnis für jemanden, der in seinem Lebenslauf nur mit schlechten, messbaren Leistungen dahin schwimmt und sagt, ich bin einfach ein cooler Typ und mich interessiert das alles nicht so mit den Noten. Das reicht nicht, sondern ich muss erkennen, da ist jemand, der hat die Aspiration, zu den Top 20%, zu den Top 10% zu gehören. Der hat sich Gedanken gemacht, warum er jetzt dieses Gap Year und diese Aufgabe in dem Gap Year wahrgenommen hat oder warum er diese Fakultät gewählt hat. Ein Studenten, den ich frage, warum bist du an deiner Uni und warum bist du in deiner Fakultät, die er nicht klar beantworten kann. Das ist für mich eine Riesenlücke im Lebenslauf, wo ich sage, da erkenne ich relativ schnell, ob es sich lohnt, weiter mit dem Kollegen zu sprechen oder nicht.
Ist aus Ihrer Sicht ein Hochschulabschluss noch notwendig? Weil Sie reden ja, Operational Mindset klingt ja viel auch nach operativer Erfahrung. Und die Universitäten sind nicht gerade unbedingt dafür bekannt, so viel Praxis zu vermitteln.
Operational Mindset, Praxis und Wissen sind keine Gegensätze. Ich glaube, man braucht eine Universität, um zu erkennen, wie man mit grundsätzlichen Fragen, die immer im Leben auftreten, am besten klarkommt. Und dort, wo man diese grundsätzlichen Fragen nicht sofort erkennt, wie man sie selber reinarbeitet. Also der klassische, das habe ich aus St. Gallen mitgenommen, die klassischen Konflikte zwischen kurzfristiger und langfristiger Optimierung. Entschuldigung. Die klassischen Konflikte zwischen Moral, Ethik und Profit. Die klassischen Konflikte zwischen Trennung und breiten Produkten. Das sind Dinge, die muss man üben, sie durchzu, deklinieren in seinem Kopf und die muss man üben zu applizieren. Und wenn man das nicht angeleitet bekommt, dann ist wahrscheinlich das Leben zu kurz, um all diese Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen glaube ich, ist Wissensvermittlung verdammt wichtig. Aber Wissensvermittlung im Sinne, wie baust du dir dein Operational Mindset? Welche Dimensionen musst du bedienen? Und nicht Wissen im Sinne von, wie sieht eine Produktionstechnik aus? Wie sieht ein HR Org-Chart aus, was muss ich eigentlich lernen, um Unternehmenskommunikation perfekt zu beherrschen. Das sind alles Sachen, die verändern sich. Was sich nicht verändert, ist der Grundsatz, wie entscheide ich. Mhm.
Haben Sie aus der Zeit St. Gallen, ich springe nochmal kurz zurück, Sie haben eben schon gesagt, oder Sie haben zwei Studenteninitiativen damals gegründet, waren Sie immer da 1-0er, waren Sie in den, bei den Top-Studis oder hat sich Ihr Engagement eher quasi außerhalb der Klausuren abgespielt?
Ich war sicherlich nicht auf der schwächeren Seite der Kommilitonen. Ich war aber auch nicht der Beste. Mein Ehrgeiz war immer, egal was ich mache, ich will zu den Top 10% gehören. Und das,
warum?
Weil ich glaube, dass das ein Statement und auch eine Motivation sein kann. Ich bin immer ein Freund davon, dass man irgendwo ein Ziel hat. Zielloses Leben, zielloses Verhalten ist für mich eher ein Fremdkörper. Und wenn man an die Uni kommt, man hat keine Ahnung von irgendwas. Man weiß nicht, was eigentlich diese ganzen Begrifflichkeiten sind. Man weiß nicht, warum man eine Studienordnung hat. Man weiß nicht, warum man Credit Points sammeln muss. Das Einfachste, was man machen kann, ist zu sagen, ich möchte in dieser Peer Group vorne stehen und ich möchte in dieser Peer Group zumindest zu den Besseren gehören. Denn der Beste zu sein, ist auch ein glücklicher Umstand. Das ist wie ein Netzroller. Das kann rechts oder links runterfallen. Aber zu sagen, ich möchte mich oben halten, das ist, glaube ich, durchaus eine Haltungsfrage, die einem im Leben auch weiterhilft.
Haben Sie das von zu Hause mitbekommen, von Ihren Eltern? Haben Sie das durch den Bund mitbekommen? Wo sind die Ursprünge?
Ja, also von meinen Eltern habe ich sicherlich nicht mitbekommen. Mein Vater ist Jurist und die meisten Juristen sind eher fundamental als ehrgeizig. Aber ich habe sehr viel Sport gemacht und im Sport kann man nur entweder gewinnen oder
welchen
man kann
Sport?
Verlieren.
Waren Sie Fußballer?
Nein, ich war Leichtathlet. Und das ist natürlich eine Einzelsportart. Und man hat jedes Mal, nach jedem Wettkampf hat man ein klares Zeugnis, wie gut war man. Auf welchem Platz hat man geendet, welche Zeit ist man gelaufen. Und diese Ehrlichkeit von nüchterner Messbarkeit, und das ist wahrscheinlich nachher auch nochmal so ein Thema bei Operational Mindset. Ich muss alles messbar machen. Ich darf mich nicht mit Rhetorik aus Situationen retten, sondern ich muss mich mit nachvollziehbaren, immer wieder abrufbaren Kriterien in einer Situation verhalten, dass ich Glaubwürdigkeit auf diese Art und Weise erreiche. Nicht manipulieren, sondern überzeugen. Und überzeugen heißt durch Wiederholung und durch Sichtbarmachen von vorher angekündigten Leistungen.
Die sichtbar machen, diese pure Messbarkeit. Würden Sie sagen, sind Sie ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
Ich starte mit dem Bauch und ich ende mit dem Kopf. Ich suche mir Dinge aus, die mir Spaß machen, die mir innerlich einen Kick geben und lege mir dann ein Framework drüber und sage mir, was möchtest du eigentlich erreichen? Und auf Ihre Frage zurückkommt, war ich eher der Student, der die Initiativen nach vorne gebracht hat oder im Hörsaal gesessen hat. Ich wollte sicherlich beides und ich habe mehr aus den Initiativen mitgenommen als aus dem Studium. Und das, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, ist nicht das Fachwissen, sondern ist das Verhaltenswissen.
Und das Netzwerk?
Und das Netzwerk. Und das ist der große Vorteil von solchen kleinen Bildungsinstituten, wie es St. Gallen ist, wie es die KLU ist, wie es Bucerius Law School ist, die WAU. All diese Universitäten, die in der Persönlichkeitsentwicklung der Studenten ein Ziel sehen, und nicht nur in der akademischen Weiterentwicklung. Die TUM kann man als öffentliche Universität sicherlich da auch ganz besonders nochmal erwähnen. Also diese Frage Netzwerk habe ich dort, wo jeder Student aufgefordert wird und auch immer wieder motiviert wird, sich selber irgendwie einzubringen in Freundschaften und in Gruppenarbeiten. Eine Universität im klassischen Sinne, wie es in Deutschland die öffentlichen Institute sind, da leben sie doch sehr alleine und da leben sie unter Umständen in einer Großstadt, wo sie auch keinen anderen Studenten irgendwie im Laufe des Tages sehen. Und je kleiner der Campus ist, je kleiner die Stadt ist, in dem der Campus sitzt, desto größer ist die Notwendigkeit, sich mit Networks zu verbinden. Und nicht umsonst sind viele Ivy League-Universitäten eben irgendwo im Grünen und das Einzige, was man machen kann, ist auf dem Campus seine Freunde suchen. Wenn ich in München studiere, dann habe ich 1 Million coole Typen, die ich irgendwie im Nachtleben treffe, aber die müssen mich nicht zwangsläufig im Studium weiterbringen. Und deswegen glaube ich, haben bestimmte Institutionen auch einen Standortvorteil.
Und ich glaube, das Thema Umfeld, Netzwerk, das ist das eine. Das andere ist so ein bisschen, wie Sie beschreiben, engagieren, analytisch machen. Wann, was würden Sie heute entscheiden, wenn Sie nochmal studieren müssten? Wäre es quasi wieder eine kleine Uni?
Es wäre sicherlich eine kleine Uni. Es wäre eine Uni, die hohe ethisch-moralische Standards sich setzt, die sich also damit auseinandersetzt, was man eigentlich mit Wissen macht und wie man Wissen anwendet. Und es wäre eine Universität, die bereit ist zu akzeptieren, dass wir einen lebenslangen Lernduktus haben. Das heißt, kein kanonisiertes Wissen, sondern ein adaptives Wissen, den Situationen entsprechend sich anzupassen. Und deswegen sind solche modular aufgebauten Universitäten wie jetzt auch unsere KLU sicherlich im großen Vorteil gegenüber diesen massiven reinen Lernuniversitäten, wo sie eigentlich dieses Bulimie-Lernen perfektionieren, aber am Ende rausgehen und sagen, was habe ich eigentlich davon gehabt?
Was sagen Sie all denen, die jetzt zuhören und die sich gerade vielleicht im Bachelor oder Master wiederfinden in einer dieser großen Massenveranstaltungen? Ja. Ich selber war auch an der Uni Hamburg, 600 Kommilitonen. Was sagen Sie zu denen?
Sucht euch Felder aus, die euch aus der Masse in kleine Communities zusammenfinden und engagiert euch dort. Baut euch Initiativen auf, selber, oder schließt euch Initiativen an. Geht in Gruppenarbeiten, auch wenn es manchmal mühsam ist, weil man immer irgendwelche Leute mitzieht und immer Terminschwierigkeiten hat. Aber versucht, so viel zu interconnecten, wie es nur in irgendeiner Weise geht. Auf keinen Fall im Strom mitschwimmen, sondern immer ganz bewusst Auswahl treffen. Der Vorteil von großen Universitäten ist, man kann unendlich viele Auswahlen treffen. Man kann sich in Philosophie-Vorlesungen reinsetzen und diese Leute mal als seine Peer Group nehmen. Man kann sich hinsetzen und sagen, ich versuche mal alle Lateinamerikaner zu finden. Ich gehe mal in eine Gruppe, die sich politisch engagiert. Da ist das Angebot natürlich an der öffentlichen Uni viel größer als an einer kleinen, abgeschiedenen Universität. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass man bewusste Selektionen trifft.
Und vor allem sein Charakter bilden, ne? Also ja. Sie sagen ja schon, Sie achten darauf im Lebenslauf. Es müssen, also wenn Entscheidungen getroffen werden, links oder rechts, dann muss sie begründet sein. Ja. Sie wollen es verstehen. Ja. Sie werden wahrscheinlich in den letzten 20, 25 Jahren etliche hunderte Bewerbungsgespräche geführt haben. Woran merken Sie relativ schnell oder welche Fragen stellen Sie, ob das ein Talent ist, ob die Person Drive hat? Was sind so die zwischenmenschlichen Merkmale, wo Sie direkt schalten?
Also ich merke das in dem Moment, wo ich hier in den Raum reingekommen bin und Sie auf einen zukommen, Sie haben offenen Blick, Sie gucken die Menschen an, Sie haben sofort eine Story, die Sie erzählen. Hier ist kein Moment irgendwie Ruhe reingekommen. Wir kennen uns nicht und trotzdem bieten Sie etwas von sich an und Sie sind in der Lage, das aufzunehmen, was ich sage. Und diese Art von Kommunikationsfähigkeit erachte ich als ganz entscheidend, weil das auch die Offenheit gibt, um sich im Leben weiterzuentwickeln. Und wer glaubt, er ist etwas und wer glaubt, einen Habitus verteidigen zu müssen und wer glaubt, durch das Preisticket seiner Armbanduhr oder durch die Eleganz seiner gelackten Schuhe auffallen zu müssen, der dokumentiert auch, ich habe selber in der Birne, Entschuldigung für jetzt mein Französisch, nicht genügend anzubieten. Ich muss das in irgendeiner Weise kaschieren. Also Sie sehen schon relativ schnell, was sind das für Menschen. Und wir sprachen vorhin hier über diesen Raum. Einer der interessanten Bewerbungsgespräche, die ich hatte, und ich nutze das auch ganz bewusst, dieser Tisch, vor dem wir hier sitzen, der ist, was weiß ich, 8 Meter lang und relativ breit und hat einen Kopf. Und dieser Kopf ist sehr prominent. Und ich stehe da mit den Leuten und sage, nehmen Sie ruhig Platz. Und der setzte sich hier vor den Kopf. Ohne dass er irgendwie auf die Idee kam, sich zu überlegen, ist das vielleicht der Platz, der Herrn Kühne gebührt oder der Chair-Person, die hier sitzt, gebührt. Der setzte sich hier hin, legte beide Hände auf die Tischplatte und bot mir dann so ganz großzügig an, ich könnte mich ja auch setzen. Das sind sicherlich Verhaltensweisen, wo man merkt, wie kommt man eigentlich mit diesen Leuten klar. Und das ist egal, welche Ebene man interviewt, ob das ein 25-Jähriger ist, ein Mitte-30-Jähriger oder ob das ein 55-Jähriger ist, der sich um irgendeinen sehr hoch dotierten Job bewirbt. Wie geht der eigentlich mit seinem Selbstverständnis und mit seiner Demut von der Rolle um?
Jetzt muss ich ganz direkt da reingrätschen. Wie lief das Bewerbungsgespräch mit Ihnen und Herrn Kühne ab? Also ich meine, man muss ja sagen, vor 16 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, wurden Sie ja quasi zum designierten Nachfolger von Herrn Kühne. Ich stelle mir das auch als ein interessantes Bewerbungsgespräch vor. Haben Sie sich ans Kopfende gesetzt und das war Ihre Geschichte oder lief das ein bisschen anders ab?
Es lief deswegen anders aus, weil ich gar nicht wusste, dass es ein Bewerbungsgespräch ist. Ich hatte Herrn Kühne persönlich kennengelernt beim Beirat der Deutschen Bank. Ich war der Jüngste dort in diesem Gremium und Herr Kühne war sicherlich eher bei den Ältesten. Und wir saßen dann bei irgendeiner Abendveranstaltung in Hagenbecks Elefantenhalle zusammen und haben uns sehr nett unterhalten. Und dann bekam ich ein paar Wochen später einen Anruf von einem Dr. Peiner, einem Freund und Berater von Herrn Kühne. Und er meldete sich bei mir, in Brüssel habe ich damals gearbeitet, und sagte, Herr Kühne hat Sie kennengelernt und er würde Sie gerne nochmal treffen, weil er so ein paar Fragen hat, die vielleicht ganz hilfreich sind, wenn Sie sich mit ihm mal unterhalten. Dann sage ich, worum geht's denn? Sagt er, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, ich soll einfach nur einen Kontakt herstellen. Dann bin ich zu ihm in die Schweiz geflogen. Und wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden, dass wir nach 3 Stunden gesagt haben, das ist jetzt erstaunlich, wie viel wir uns eigentlich zu erzählen haben. Und ich habe mich dann nett verabschiedet und gesagt, ja, war nett, Sie nochmal näher kennenzulernen, auf Wiedersehen, und hatte eigentlich keine großen Hintergedanken. Und dann kam ich hier in Hamburg an und da hat der Herr Kühne in seiner unnachahmlichen Art und Weise mir sofort ein Mail geschrieben und gesagt, ich sollte nächste Woche nochmal wiederkommen. Und ob ich das einrichten könnte, Dienstag oder Mittwoch. Und das geht bei ihm immer sehr schnell. Und dann war ich so etwas erstaunt und habe gedacht, meine Güte, jetzt, das ist aber ein Tempo, ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Und habe nochmal Kontakt mit ihm aufgenommen und hat er gesagt, er wollte mir eine Frage stellen und dazu müssten wir aber wieder nochmal zusammen in einen Raum kommen. Und dann bin ich nochmal zu ihm geflogen und da fragte er mich, wie so meine berufliche Weiterentwicklung aussehen sollte und welche Vorstellungen ich hätte. Und am Ende dieses Gesprächs fragte er mich dann, ob ich sein Nachfolger werden wollte. Und das war für mich auch das genaue Gegenteil von Aufgeregtheit vor einem Bewerbungsgespräch. Das war sozusagen Treffer versenkt in Bezug auf ein wirklich überraschend kommendes Angebot und Gedanke. Und so sind wir mit fliegenden Fahnen aufeinander zugelaufen eigentlich, ohne dass der eine sich beim anderen beworben hat, sondern wir haben einfach gemerkt, wir passen zusammen. Ich hatte keine Ahnung von Logistik und Herr Kühne war sicherlich nicht derjenige, der gewohnt war, mit Nicht-Logistikern zu sprechen. Und das zeigt wieder, wie wichtig persönliche Affinitäten sind und wie Fähigkeit, sich mit anderen Menschen zu unterhalten und für sich einzunehmen, dann im Leben sind. Mit Fachwissen hatte das nichts zu tun.
Was macht das in so einem Moment, wenn einem der erfolgreichsten Unternehmer unserer Zeit quasi dann sagt, wollen Sie nicht mal designierter Nachfolger werden? Ist das Stolz? Was ist das für ein Gefühl? Erinnern Sie das noch?
Ja, ich erinnere zumindest noch, dass ich ziemlich schwer sozusagen durchgeatmet habe und mir dann auch die Frage gestellt habe, was heißt das eigentlich? Ich hatte vorher auch für einen sehr wohlhabenden Schweizer Patron gearbeitet, kannte also so ein bisschen die Rolle von internationalen Mehrheitsgesellschaftern, aber ich kannte auch die Probleme. Und eine der Gründe, weswegen ich überhaupt bereit war, über einen Wechsel nachzudenken, war die Erfahrung, wie ein Owner von einem immer stärker werdenden Angestelltenmanagement, zu dem ich damals gehörte, fast überrannt wurde und den Kern des Unternehmergeistes nicht mehr in dem Unternehmen halten konnte. Und das waren auch Punkte, mit denen ich mich mit Herrn Kühne unterhalten hatte, wie wichtig es ist, dass immer der Respekt vor einer Unternehmerfamilie vorliegen muss und dass man ein Unternehmen weiterentwickeln muss, aber man muss auch wissen, wo die Wurzeln herkommen. Und das war dann auch die Aufgabe, die mich gereizt hat. Mir war klar, dass innerhalb der Organisation Kühne und Nagel keiner auf mich gewartet hat. Ich habe auch diese klassische Situation erlebt, dass Wetten gemacht wurde, ob ich 3 Monate oder 6 Monate aushalte. Und das war sehr deutlich, auf mich gewartet hatte keiner. Mhm. Und der Einzige, der voll und ganz hinter mir stand, war Herr Kühne. Und das Management fragte sich mit Recht, was will der Kerl da eigentlich? Der bringt uns keinen einzigen Kunden und der bringt uns hier auch jetzt nicht im Alltag weiter. Und sich das zu erarbeiten, das ist eine tolle Herausforderung gewesen.
Wie lange hat das gedauert, bis Sie sich den Respekt auch der Kolleginnen und Kollegen erarbeitet haben? Wissen Sie das noch?
Ja, das würde ich sagen, ist eher...
Bis heute.
Ja, bis heute nicht. Als CEO oder als Delegierter des Verwaltungsrats, wie das damals in der Schweiz hieß, hat man dann schon die Chance, durch Nominierungen und durch Einstellungen und durch sozusagen Veränderungen von Verantwortlichkeiten, sich so ein bisschen das Team zurechtzulegen. Aber sicherlich hat es ein gutes Jahr gedauert, bis ich den Eindruck hatte, die Kollegen folgen mir. Und dann hat es vielleicht noch mal weiteres Jahr gedauert, bis ich das Team so zusammengestellt habe, was dann auch die Möglichkeit gegeben hat, mit Kühne und Nagel dann zu einem sehr erfolgreichen Weg aufzubrechen.
Wir wollen gleich nochmal über durch die verschiedenen Epochen ihrer Laufbahn und also vor 16 Jahren quasi damit eingetreten. Ich glaube, es interessiert, ich habe Herrn Kühne indirekt kennengelernt vor, ich glaube, es war im Dezember, als er den Hamburger Gründerpreis von der Haspa bekommen hat. Und ich hatte bis daher, ich glaube, viele, die auch jetzt zuhören, kennen Herrn Kühne irgendwie aus dem Manager-Magazin oder irgendwelche Dokus beim NDR oder sowas, was mir angeschaut hat. Aber was mich sehr beeindruckt hat, ein großer Mann, mittlerweile auf jeden Fall, man sieht, die Mobilität ist weniger geworden. Aber als dann die Moderatorin runterkam und mit ihm ein paar Fragen gestellt hat, wie gestochen scharf er da war, wie glasklar die Analysen waren, es ging darum, Standort Hamburg, wie sind wir aufgestellt, was ist die Zukunft, war ich sehr beeindruckt. Weil man kennt ihn ja, wie Sie schon anfangs gesagt haben, aus den Zeitungen, der Milliardär, der jetzt beim HSV einsteigt und das alles kommerzialisieren möchte und Kapitalist und hast du nicht gesehen und Steuern in der Schweiz. Wie erleben Sie Herrn Kühne über die Jahre? Wie würden Sie ihn beschreiben, mal offen und ehrlich, wie Sie es machen können?
Er ist natürlich schon eine Leuchtgestalt im wahrsten Sinne des Wortes. Er leuchtet und ein Mann, der ein Unternehmen so internationalisiert hat, wie ihm das gelungen ist, als er Ende 20 die Verantwortung für diese Firma übernommen hat, das gibt es meiner Meinung nach nirgendwo anders. Für uns heute ist Globalisierung, Internationalisierung selbstverständlich. Aber Herr Kühne hat in 80er Jahren dieses Unternehmen von einem Land ins nächste weiterentwickelt, immer alles ins Risiko gestellt. Er hat nie für sich selber Pause gemacht und diese Dedication für die Aufgabe, dieses Unternehmen zu stabilisieren und gleichzeitig auch expand my brand, also immer weiter, immer größer werden zu lassen, das setzt eine Willenskraft und eine Durchsetzungskraft voraus, die Sie sehr schnell merken, wenn Sie mit Herrn Kühne in einem Raum sind. Und die drückt sich genau darin aus, was Sie beobachtet haben, dass der Mann in ganz wenigen Worten exakt das in der Lage ist auszudrücken, was er erreichen möchte, was er als das Richtige empfindet, was er als eine Leitschnur geben möchte. Er benutzt nicht Wörter, um die Ruhe zu füllen, sondern er benutzt Wörter, um etwas zu erreichen. Er hat ein unglaubliches Gedächtnis für Namen und für Situationen. Das, was er mir am Anfang erzählt hat, über Kundenbeziehungen, über geopolitische Begebenheiten in der Vergangenheit. Wenn man mit ihm gemeinsame Termine vorbereitet, dann merke ich immer, dass meine Vorbereitung viel mehr Seiten umfasst als bei ihm. Er hat ein geniales Erinnerungsvermögen und er hat eine Art und Weise, Informationen zu aufzubewahren und zu archivieren und auch das Retrieval von diesem Wissen wieder zu nutzen. Das habe ich nirgendwo anders gesehen bisher. Also von daher diese glasklare Einstellung von ihm, das ist faszinierend. Und das ist auch die Motivation für mich, einen nicht immer ohne Anstrengung zu erlebenden Job zu machen. Aber das ist ein Reward.
Mhm. Herr Kühne hat ja selber über sich auch gesagt, er ist getrieben. Ja. Also das ist ja, und ich glaube,
wir können. Und er ist in der Lage, andere zu treiben.
Mhm. Weil das wäre so meine Frage. Und ich glaube, ich würde das nachher nochmal dieses Thema getrieben werden, auch in dieser Beziehung, in dem sie zu ihm standen, dieser Umgang mit Stress, weil auch da gibt es ja irgendwo, es hat ja alles seinen Preis und der Tag hat 24 Stunden und Herr Kühne soll ja eine sehr vereinnahmende Persönlichkeit sein. Ja. Ich möchte aber nochmal auf den Punkt zurückkommen, die eine Frage noch zu Herrn Kühne, was glauben Sie, ich habe Sie eben gefragt, was ist Operational Mindset, worauf achten Sie und Sie haben gesagt, das ist mir sehr, sehr wichtig, Ziele zu setzen, die objektiv sind, die messbar sind. Ist das eine Sache, die Sie von Herrn Kühne gelernt haben?
Nein, aber die ich bei Herrn Kühne 1:1 als passend erlebt habe. Ich war sicherlich vorher genauso. Ich bin sehr geprägt von zwei großen Bankern. Meine Karriere habe ich ja professionell bei der Deutschen Bank begonnen und das war Wilfried Gute und Alfred Herrhausen, die beide unglaubliche Denker gewesen sind und wirkliche Vorbilder für mich geworden sind. Und ich habe dann in der Zwischenzeit meiner Karriere diese Art von fundamental überzeugend agierenden Menschen verloren. Ich habe als Unternehmensberater gearbeitet. Da sind sie eher getriebener von irgendwelchen Verhaltensweisen, aber nicht immer von langanhaltenden Grundsätzen. Und als ich auf Herrn Kühne traf, war es genau das, was ich gerne in meinem Umfeld erlebe, was Herr Kühne mit seiner Art jedem aufoktroyiert, nämlich nachhaltig an dem zu arbeiten, was vorher vereinbart worden ist. Mhm. Der Kühne vergisst nichts. Das heißt, er ist genau messbar, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn er sagt, wir wollen nach Syrien, dann können Sie sicher sein, dass jeden Tag die Frage gestellt wird, wie weit sind wir denn jetzt mit Syrien? Mhm. Und genauso fragt er eben, wie weit sind Sie denn jetzt mit Lufthansa? Mhm. Sie wollten die doch kaufen, haben Sie die jetzt gekauft? Mhm. Und das macht einem auch Spaß, weil das auch eine Wertschätzung dessen ist, was man selber macht. Ich empfinde das nicht als mühsam. Es ist ein Druck, ja, aber es ist ein sanfter Druck in der Disziplin, die man sich selber auferlegt. Das ist ähnlich wie ein Coach beim Training, der versucht sie ja auch zu motivieren, dahin zu gehen, wo es mühsam ist. Und wenn sie den Coach nicht hätten, dann würden sie nicht so hart trainieren.
Herr Gernand, wo ist dieser Coach beim HSV?
Ja, genau. Da fehlt die Ambition to Excellence. Ja. Das ist es. Ja. Wir freuen uns darüber, dass im Stadion mehr Spiele gewonnen werden. Wir haben aber dabei vergessen, dass wir in der zweiten Liga spielen. Und dass das nicht genug ist, dafür braucht man immer wieder einen, der einen aufweckt. Derjenige, der einen aufweckt bei einer solchen Fragestellung, ist nicht beliebt, weil er ein Pain in the neck ist. Aber es ist ganz hilfreich und schön im Leben, wenn man jemanden hat.
Operational Excellence, Operational Mindset, ne? Also ja. Das sind ja die Themen. Ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, was Sie anfangs so ein bisschen beschrieben haben und auch jetzt über die Zeit, das Thema Umfeld. Also versetzen wir uns jetzt nochmal in die Lage unserer Hörerinnen und Hörer, Anfang, Mitte, Ende 20, 30. Welche Rolle hat Ihr persönliches Umfeld, sowohl im privaten, dann aber auch im beruflichen gespielt? Und was sagen Sie zu den Menschen da draußen, die irgendwie gerade noch am Anfang stehen und die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwie reinkomme, wie mache ich das? Ich habe ja gar keine Themen. Heutzutage 2025, alle reden über Personal Branding. Ja, aber wenn ich keine Themen habe, worüber soll ich erzählen? Dann mache ich mich ja lächerlich.
Ja. Würde ich auch sagen. Personal Branding entsteht. Personal Branding kann man eigentlich und sollte man auch nicht produzieren. Ich glaube, den Mut zu haben, einfach in eine Sache reinzuspringen und das jetzt als seine wichtigste Welt anzusehen. Ich habe einen unserer Töchter mal den Hinweis geben können, dass keine Aufgabe klein genug ist, um nicht das Beste aus dir rauszuholen. Das heißt, egal was ich mache, ich muss es immer mit voller Überzeugung tun, dass das jetzt das Allerwichtigste ist, was ich mache. Und wenn das Clipping sammeln im Pressespiegel ist, wenn es irgendeine Aufgabe ist, wo man sagt, meine Güte, dazu habe ich doch jetzt nicht studiert, ist völlig egal. Mach diese Aufgabe so, als wäre es die wichtigste Aufgabe und gib dein Bestes. Und dann merkt man auf einmal, was man gut kann und dann entwickelt man sein Branding. Also diese Offenheit und die Dedication, sich selber nie zu schade zu sein, aber sich selber auch die Pflicht aufzuerlegen, ich kümmere mich um irgendwas, ich übernehme Verantwortung, dann ist es völlig egal, in welchem Bereich das ist. Dann wächst die Verantwortung von alleine.
Wie ist das Verhältnis Talent versus Disziplin?
Mit dem Talent schaffen Sie gerade, sagen wir mal, die ersten 10 Minuten. Und wenn wir im Fußballspiel bleiben, die nächsten 80 Minuten ist Disziplin. Und vor allen Dingen, die Finishline ist nur zu erreichen mit Disziplin. Die Finishline ist nicht zu erreichen mit Talent. Und das vergessen viele, weil wir halt in dem Moment, wo wir unsere Karriere anfangen oder wo wir an die Uni kommen, da beschäftigen wir uns sehr stark mit dem Start. Aber der Start ist wirklich nur der Anfang von allem. Entscheidend ist nachher, dass du irgendwo angekommen bist. Also musst du dein ganzes Leben und auch deine charakterliche Bildung von hinten aufzäumen und rückwärts denken, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du musst sagen, ich möchte eine Persönlichkeit sein, die einen großen Freundeskreis hat. Ich möchte eine Persönlichkeit sein, die eine hohe Variabilität im Denken hat. Ich möchte eine Persönlichkeit sein, die immer ethisch, moralisch ordentlich sich verhalten hat. Was muss ich dafür können? Was muss ich dafür machen? Wenn ich am Anfang loslege und gar nicht weiß, wo ich ankommen will mit Disziplin, dann wird's schwierig. Dann vergeige ich vielleicht auch ein bisschen Zeit.
Und das ist ja aber der Struggle. Also wir alle sind ja irgendwie in einer Singgesellschaft und alle sagen immer, finde dein Talent und tu das, was dir Spaß macht. Aber es gibt ja eine Vielzahl.
Ich sage nicht, finde dein Talent.
Was sagen Sie?
Finde das, was dir Spaß macht.
Und wie finde ich das?
Indem ich es ausprobiere. Also so wie man einem Jugendlichen sicherlich 3-4 Sportarten beibringen sollte. Der sollte ordentlich laufen können, der sollte ordentlich springen können, der sollte ordentlich werfen können und der sollte wissen, wie eine Tennisregel funktioniert und was der Unterschied zwischen Pferd und oder einem Sport mit einem anderen Sportgerät ist. Und dann irgendwann merkt jemand, ach, ich kann ganz gut Hockey spielen und dann entwickelt er sich weiter. Wenn ich es aber gar nicht ausprobiere und sage, jetzt möchte, oder diese Eltern, die dann sagen, du musst jetzt ein Klavier spielen, du musst jetzt Geige spielen. Das ist natürlich eine Situation, wo ich keine Chance habe, mich weiterzuentwickeln, sondern wo ich irgendwo reingesetzt werde und wenn ich Pech habe, komme ich damit nicht klar. Also diese Variabilität am Anfang zu haben, vieles auszuprobieren und man merkt, was gibt einem einen Kick zurück und was motiviert einen, drüber nachzudenken? Wo ist man in der Lage, weiter zu researchen und zu sagen, was machen andere Leute eigentlich mit dieser Fähigkeit? Das ist viel wichtiger.
Eine interessante Frage dazu ist, erinnern Sie noch, was Sie als Kind als Traumberuf hatten?
Ich glaube, ich wollte Pilot werden, weil ich den Chefpiloten von Lufthansa in Rio ganz toll fand, weil der ein Krokodil, darf man heute gar nicht mehr sagen, unter seinem Ventilator hängen hatte. Das hat er irgendwo mal auf einem seiner Auslandsflüge wohl mitgenommen. Und ich wollte auch Kapitän auf einem Schiff werden. Also beides Situationen, die irgendwas mit dem Ausland zu tun oder mit der weiten Welt zu tun haben und beide Situationen, die was mit Führen zu tun haben.
Ich wollte sagen, das ist ja häufig die Ableitung dann irgendwann. Leute, die Fußball spielen wollen, sagen, sie sind eher Teamsportler und das wäre so die Übung ein bisschen zurück zu ihnen.
Ja,
ich wollte zum Beispiel Hotelmanager werden als Gastgeber.
Ja, das kann ich aber auch nur sagen, da ist das Fontenay sicherlich eine ganz tolle Adresse, um das mal auszuprobieren.
Da gehe ich gerne mal mit Ihnen zum Lunch.
Ja, machen wir.
Wir haben über das Thema Netzwerk nochmal gesprochen und also ich glaube, oder was wir beobachten, vielen ist gar nicht am Anfang klar, wie wichtig, welche Rolle so ein Netzwerk spielt.
Ja.
Und dass ein Netzwerk nicht immer transaktional ist und zu sagen, ich helfe dir heute und du musst mir morgen helfen.
Ein Netzwerk ist die Chance, Anregungen zu bekommen, die man selber nicht aufnehmen kann. Und mit einem Netzwerk vervielfältigt man eigentlich seine Connecting Dots. Also ich selber habe nur so und so viele Stunden am Tag, um Dinge aufzunehmen. Habe ich ein Netzwerk, dann höre ich schon vorgefiltert, was irgendwie spannend ist. Und man kriegt irgendwelche Feeds zugespielt von Freunden, die bringen einen viel weiter, als wenn man sich selber hinsetzt und sagt, mal gucken, ich möchte jetzt was zu Elon Musk lesen. Aber eine Empfehlung ist immer besser. Das heißt, man muss sich offen zeigen, man muss auch in eine Community was reingeben, denn man kann in einem Netzwerk nicht sitzen und einfach sagen, ich bin der passive Teil und ihr dürft jetzt mir alle mal einen kleinen Kicker geben. Aber man muss geben und nehmen und das kann man auch lernen.
Wie pflegen Sie Ihr Netzwerk?
Zunehmend nicht mehr so engagiert wie am Anfang. Ich habe am Anfang viel, viel Zeit in Netzwerke verbracht und auch versucht, immer wieder Kontakte wahrzunehmen, die sich irgendwo ermöglicht haben. Im Laufe der Karriere lässt sowas nach, weil es in Automatismen übergeht. Ich werde heute zu vielen Veranstaltungen eingeladen, wo ich, als ich das Netzwerk noch nicht hatte, mühsam überlegen musste, wie kam ich jetzt eigentlich zu der Konferenz? Wie komme ich da jetzt rein? Wie kann ich mich auf ein Podium setzen? Wie habe ich mal die Chance, mit dem Mikrofon vor meiner Nase eine Rede zu halten? Das sind Dinge, die man am Anfang sicherlich auch irgendwie mal ausprägen muss. Aber das Wichtigste ist, dass man anderen Menschen zuhört und offen bleibt.
Neugier, ja. Dann würden Sie aber schon sagen, das ist interessant zu sagen, gerade in jungen Jahren oder auch später darüber hinaus im Berufsjahr, Konferenzen, Events sind schon ein wichtiger Kontaktpunkt, um das Netzwerk zu erweitern oder auch erstmal ins Gespräch zu kommen, weil sich dort Menschen treffen mit ähnlichen Interessen.
Ja, auch wenn Sie, wie können Sie denn selber interessant werden? Nur wenn Sie irgendeine Geschichte erzählen können, die anderen Leute noch nicht kennen. Wenn Sie also auf einer Veranstaltung waren und haben da was wahnsinnig Spannendes über Wasserstoff gehört, dann haben Sie beim nächsten Mal eine Möglichkeit, sich auch selber anzubieten und zu sagen, ich erzähle euch mal, was ich da gerade gehört habe. Wenn Sie nur Sportschau gucken, dann haben Sie ein Common Knowledge. Das ist dann auch nicht das Richtige, um ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, Netzwerk, Umfeld, also sind schon... Und was sagen Sie zu jemandem, der kein Umfeld, kein Netzwerk von zu Hause aus mitbekommen hat?
Die meisten haben ja kein Umfeld von zu Hause. Nur der geringste Teil hat die Chance, ein so diverses Sozio-Umfeld durch seine Eltern und seine Familie zu haben, dass er über Grenzen hinweg springen kann. Die meisten Menschen leben in einer Bubble. Das kann natürlich eine Bubble sein, die Platin umrandet ist, und das kann eine Bubble sein, die von geringen Kaufkraft geprägt ist. Aber es bleibt eine Bubble. Das Wichtige ist, dass man rausgeht und sich selber irgendwo anbietet. Und dass man auch, wenn man rausgeht, heißt, man lässt was los. Viele Menschen haben auch gerade in jungen Jahren Angst, weil sie sich unsicher fühlen. Wenn ich was loslasse, dann bin ich ja gar nichts mehr. Also wenn ich jetzt auf einmal nach Kuala Lumpur gehe oder nach Tokio an der Uni, ich kann die Sprache nicht, ich weiß nicht, über welche Witze die lachen, ich weiß nicht, welche Emojis die gerade drauf haben und ich bin nicht cool und ich bin in keiner Clique drin. Aber das sind genau diese Herausforderungen, die ich am Anfang suchen würde. Solange ich nichts zu verlieren habe, warum sollte ich denn dann nicht sowas ausprobieren? Derjenige, der zu Hause bleibt, der in der gleichen Stadt zur Uni geht, wo er auch groß geworden ist, der genau dahin geht, wo alle seine Mitabiturienten hingehen. Also dieser ganze Zug, 50 Leute von einer Schule gehen nach Maastricht. Das ist natürlich das genaue Gegenteil von sinnvollem Networking und sinnhaftiger Offenheit. Das ist eher ein Trampelpfad.
Wo würden Sie heute in der Welt hingehen?
Ich würde sicherlich, wenn ich eine Karriere als Manager machen möchte, mich mit einem Fachwissen ausstatten, was über die BWL hinausgeht. Also zum Beispiel ein Physik, zum Beispiel ein Data Science Background, zum Beispiel ein Supply Chain Background. Wenn Sie sich heute angucken, der Chef von Apple kommt aus dem Supply Chain Management. Wenn Sie sich angucken, der CEO von Coca-Cola kommt aus dem Supply Chain Management. Als ich studiert habe, gab es Logistik überhaupt nicht. Das war was für Leute beim Militär. Da gab es den Begriff Logistik, aber ansonsten gab es das nicht. Mhm. Hätte ich das Wissen damals gehabt, wäre ich nicht so als Neuling bei Kühn und Nagel angekommen. Also versucht, das Leben als BWLer oder als VWLer zu kombinieren mit einer realen, im Alltagsleben anzuwendenden Fähigkeit. Und die ist entweder technologisch oder die ist international durch Supply Chain erkennbar.
Wenn wir über das Netzwerk reden und gerade in jungen Jahren, jetzt haben wir darüber gesprochen, was Ihre Empfehlung wäre, rauszugehen, neue Leute kennenzulernen, nicht mit meiner eigenen Bubble dann irgendwie nach Maastricht oder sonst was zu ziehen. Sondern
also nichts gegen Maastricht. Maastricht ist tolle Uni, aber nicht als Trampelfahrt.
Genau, so das eigene Profil, den eigenen Charakter zu schärfen, der ja auch viel mit, was Sie beschrieben haben, Unsicherheit. Das Leben ist ja geprägt von Unsicherheit. Ja, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich? Die zweite spannende Frage ist ja, wenn Sie dann einen Beruf gefunden haben, die ersten Berufsjahre, und das war ja bei Ihnen ähnlich, Sie sind ja von der Deutschen Bank dann in die Beratung gegangen, von der Beratung dann quasi in das größere Unternehmen. Was sagen Sie zu Menschen, die jetzt quasi vor dieser Management-Laufbahn stehen, die in einem Konzern sind, der deutlich politischer ist?
Ja.
Auch da haben Netzwerke ja eine gewisse Rolle. Und auch da haben Sie, glaube ich, anfangs gesagt, ist es wichtig, Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht nicht im ersten Moment so shiny sind.
Ja.
Wie können Menschen in Konzernen vorankommen? Wie laufen die Tracks ab? Sie kennen den Blick hinter den Kulissen. Wie entscheiden sich solche Karrieren?
Also ich glaube, dass Konzernkarrieren insbesondere dann beschleunigt werden können, wenn man in Notsituationen oder in plötzlich auftretenden Situationen verfügbar ist. Das heißt, wenn irgendjemand langzeitig ausfällt oder das Unternehmen verlässt und man so eine Übergangssituation hat, dann sofort zu sagen, ich gehe dahin und ich arbeite mir den Hintern auf, damit ich in der Lage bin, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ich gehe sofort, wenn unser Mann in Spanien ausgefallen ist, ich gehe sofort nach Spanien oder ich gehe sofort ins Ausland. Diese Flexibilität zu sagen, ich springe da rein, wo jemand gebraucht wird, das ist in meinen Augen in einem Megakonzern, wo hunderte von tausend Menschen arbeiten, ist die einzige Möglichkeit, aus dieser breiten Masse rauszukommen, indem man besondere Situationen als besondere Chance empfindet. Das setzt aber voraus, dass man relativ flexibel sein muss. Das wird dann schon schwieriger, wenn man in einer Beziehung ist und der Arbeitsplatz des Partners oder der Partnerin gerade jetzt in Berlin ist und man keine Lust hat, aus Berlin wegzugehen. Und das, glaube ich, wird immer komplexer, solche Situationen. Aber manchmal kann man im Leben halt auch nicht alles optimieren. Und Sie hatten vorhin gesagt, it comes with a price. Jede Entscheidung und Karriere vor allen Dingen hat einen Price-Tag. Und there's no free lunch. Man kommt nicht oben an, indem man keine Kompromisse und keine Dinge, die schmerzhaft für einen selber sind, mit in Kauf nimmt.
Warum sollte jemand oben ankommen wollen? Was glauben Sie, was war Ihre Kernmotivation und warum ist es auch dieser Weg, warum lohnt sich dieser Weg?
Ja, ich würde erst am liebsten die erste Frage beantworten, warum sollte jemand oben ankommen wollen? Bevor ich dann sage, warum ich oben ankommen wollte. Jemand sollte oben ankommen, weil er ein besonderes Verhältnis zur Verantwortung hat, weil er sagt, ich übernehme Verantwortung, ich bin in der Lage, diese Verantwortung durch meinen Intellekt, durch meine Fähigkeiten dann auch tatsächlich wahrzunehmen und ich kann eine gute Entscheidung treffen, die für alle gut ist. Irgendjemand muss Verantwortung übernehmen. Und je stabiler Sie in Ihrer charakterlichen, in Ihrem charakterlichen Wertegerüst sind, desto schneller ist auch die Qualifikation und das innere Zutrauen da, dass Sie Verantwortung übernehmen können. Warum wollte ich das machen? Weil ich die Faszination erlebt habe in diesen Studenteninitiativen, in denen ich gearbeitet habe, was es für eine Freude macht, mit einem ganzen Team einen Erfolg zu erleben. Es ist was anderes, ob Sie selber erfolgreich werden und ob Sie ein ganz erfolgreicher Börsenhändler sind, aber nur den Screen und sich selber kennen, oder ob Sie sagen, ich habe ein Team von so und so vielen Menschen, die mit mir zusammen hier etwas erreicht haben. Und das schaffen Sie, wenn Sie eine Führungskraft in einem großen Konzern werden. Und die andere Situation ist, Sie werden ein ganz toller Professor, der ganz alleine ein wunderbares Forschungserlebnis, ein Ergebnis erreicht hat. Und das muss für sich selber entschieden werden. Für mich war es aber ganz klar, ich wollte immer mit einem Team erfolgreich sein.
Und ein neuer Karrieretrack, der ja auch seit einigen Jahren, ich würde mal sagen, in Mode ist oder zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist ja das Thema Startup.
Ja.
Wie gucken Sie darauf? Warum haben Sie kein Startup gegründet?
Ja, ich habe meine Startups als Student gegründet und die waren mir dann zu unsicher. Mhm. Und da kommen wir wieder genau zu dem Punkt, dass in jungen Jahren ist man unsicher. Mhm. Und wenn man, wie ich, durchaus ehrgeizig ist und den Erfolg sucht, dann versucht man erstmal keinen Fehler zu machen und die Unsicherheit wegzuräumen, um sich dann aufzubauen mit einer gewissen Position. Und das Startup war damals aufgrund der fehlenden Finanzierungsformen sicherlich kein Wachstumsmodell. Startup hieß, du weißt heute schon, wie du in 5 Jahren dein Geschäft kalibriert hast. Heute habe ich durch das ganze Venture Capital durchaus die Lage, aus einer guten Idee relativ schnell auch ein operatives Modell bauen zu können. Das war vor 25, 30 Jahren noch nicht möglich. Deswegen bewundere ich heute und beneide auch die Menschen, die sich selbstständig machen und die ihren Drive wirklich ausleben. Und das hat bei mir auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Jemand, der diesen Mut hat, der dokumentiert auch, dass er wirklich in der Lage ist, Dinge bewirken zu können. Also von daher glaube ich, das ist eine Frage der Zeit. Das wird jetzt in den nächsten Jahren sicherlich schwieriger werden, als es in den letzten 5 Jahren der Fall gewesen ist. Ich glaube, dass der Peak von Venture Capital insbesondere in Deutschland im Moment ein bisschen vorbei ist. Aber das darf einen nicht daran hindern, es immer wieder auszuprobieren. Man muss nur für sich selber auch sagen, wo ist eigentlich das Ende? Wo träume ich einen Traum, der sowieso nicht realisierbar ist? Und dann würde ich jedem empfehlen, hört lieber auf und beerdigt das und sagt zwar eine romantische Geschichte.
Würden Sie jemanden einstellen, der quasi vorher ein Startup gegründet hat und der dann sagt, ja, das hat nicht funktioniert, ja, ich möchte ja aber bei
auch
Ihnen ins Team?
Ja, auch wieder, mal, würde ich sogar sehr gerne machen. Auch, das ist so ein Teil im Lebenslauf, der einem über die charakterliche Eigenschaft des Menschen unglaublich viel erzählt. Dass er das Risiko eingegangen ist, auch zu scheitern und dass er als Gescheiterter, wenn er das ordentlich erklären kann, warum er gescheitert ist, dass er eine Lernkurve geflogen hat, die ein Konzernmitarbeiter nie hat. Weil ein Konzernmitarbeiter kann eigentlich nicht scheitern, weil das System immer stark genug ist, jeden aufzufangen. Und das sind sicherlich auch Erfahrungen, die wir jetzt mehr und mehr machen werden, dass wir Start-Upper dann in die großen Konzerne reinbringen. Wovon wir nicht träumen sollten als Großkonzern ist, dass die uns helfen, aus der eigenen Trägheit rauszukommen. Denn das, was wir selber nicht schaffen, dann einem zuzumuten, der selber eine Geschichte erlebt hat, wo er aus dem Start-Up dann in den Großkonzern wechselt, das wäre eine Überforderung, die nicht fair ist.
Ja, und ich glaube, das wäre nochmal ein Podcast für sich, so das Thema externer Schock quasi, wie kommen große Konzerne, wie Kühn und Nagel es ja auch ist, oder Hapag-Lloyd, quasi wieder in Bewegung. Ich meine, wenn wir uns aktuell die politische Landschaft anschauen, dann gibt es, glaube ich, schon die These, würde ich aufstellen, vielleicht ist Donald Trump gut für diese Wahl. Also gut, dass er gewählt worden ist, damit Europa aufwacht und wir quasi wieder selbstständig werden. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viele Dimensionen, die sich auch auf Startup, Konzern und dann aber auf die politische Ebene.
Wenn man ihn als schrillen Weckruf interpretiert, genau, dann dafür taugt er zumindest.
So, also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Tiefe. Lassen Sie uns noch einmal, weil ich glaube, wir sind sehr gut an dem Punkt zu verstehen, Was Ihre prägenden, also ich fand es interessant, dass Sie eben gesagt haben, für Sie war Sicherheit ein großer Aspekt vor 25, 30 Jahren. Sie kommen aus einem Haushalt, Jurist, Ihr Vater ist ja auch eher ein Sicherheitsberuf. Ja. Das ist ja quasi nicht der Ambitionierte, der die Welt verändern will. Und dann gleichzeitig aber haben Sie eben in dem Satz gesagt, man soll mutig sein, man kann ja nichts verlieren. Also mein Rucksack ist ja nicht voll, solange ich keine Verpflichtung habe, kann ich das ja eingehen. Also auch da haben Sie ja quasi einen Wandel oder beziehungsweise Sie sind ja selber nicht unbedingt den Weg gegangen, sondern sind ja auch andere Wege gegangen, aber gucken da jetzt so drauf. Wir haben über das Thema Netzwerk und Umfeld gesprochen, welche Rolle das spielt und dass es quasi nicht immer transaktional ist, sondern man muss in den Kontakt kommen, man muss seine eigene Geschichte erst finden, man kann nicht über Personal Branding sprechen, wenn man noch keine Geschichte hat. Jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen, und das ist ja immer so das Schöne an diesem Podcast, der Blick hinter die Kulissen, ich würde gerne nochmal so ein paar Blicke in Ihren Alltag, in Ihre Woche, in Ihr Leben werfen, weil wir haben am Anfang drüber gesprochen, Herr Kühn ist ein Getriebener, der arbeitet, was ich gehört habe, vielleicht können Sie bestehen, 24-7 eigentlich. Ja. Also der schläft mal im Meeting ein und das reicht ihm dann.
Würde ich nicht widersprechen.
So, also wie ist Ihr Umgang mit Stress? Ich finde diesen Begriff Work-Life-Balance, ich weiß nicht, was Sie von dem halten, aber ich glaube,
gar nichts.
Warum?
Weil ich glaube, das sind zwei Begriffe, die nicht, oder drei Begriffe, die nicht zusammenpassen. Work und Life ist die Balance. Und das ist kein Widerspruch. Das ist beides in der gleichen Schüssel, sozusagen in der Waagschale. Das, was dein Leben ausmacht. Ein Leben, was nur nach innerer Befriedigung sucht, ein Leben, was nur nach Schönheit sucht, ist nicht real und trägt einen auch nicht 30, 40 Jahre lang morgens aufzustehen. Ein Leben, was nur aus Arbeiten besteht, funktioniert auch nicht. Also dieser Gegensatz, der da immer aufgebaut wird bei dem Begriff Work-Life-Balance, dass das eine mit dem anderen ausgeglichen werden kann, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Arbeiten zum Leben dazugehört. Mein Leben ist deswegen schön, weil ich so wahnsinnig viel Befriedigung aus dem Arbeiten herausziehen kann, weil ich so wahnsinnig viel Anregung aus dem Arbeiten herausziehen kann und weil auch meine materielle Befindlichkeit stark davon geprägt ist, dass ich gearbeitet habe. Mhm.
Nehmen Sie uns mal mit in eine typische Woche, in einen typischen Monat Ihrer aktuellen Position.
Also ich glaube, dass das Deutlichste, was das beschreibt, ist, dass ich nicht Herr meines eigenen Terminplans bin. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann ich zum Sport gehe. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann ich Zeit habe, um ins Kino zu gehen oder irgendwie Freunde zu treffen. Das Sekretariat verbucht 60 Stunden in der Woche und die sind so verteilt, dass ich dazwischen eigentlich keine eigene Gestaltungsfreiheit mehr habe. Dann habe ich eben in meinem besonderen Verhältnis zu Herrn Kühne eine innere Verpflichtung und auch ein klares Selbstverständnis, dass wenn er Interesse daran hat, seine Dinge zu besprechen, dass ich da auch zur Verfügung stehe. Das heißt, diese Fremdbestimmtheit muss man mögen, muss man aushalten. Das ist eine Glückssache, ob man die Konstitution dazu hat, ob man mit wenig Schlaf auskommt, ob man selten krank wird, ob man mit Zeitverschiebungen zurechtkommt. Wenn Sie da Schwierigkeiten haben, dann können Sie eben leider nicht internationaler Manager werden. Genauso wie Sie nicht Koch werden können, wenn Sie Temperaturen über 30 Grad nicht so gut vertragen können. Das sind so Begleiterscheinungen. Und mein Alltag ist von wenig Routine geprägt und viel von Krisenmanagement und Entscheidungen. Das, was ich mir vorher auch nie so habe vorstellen können, ist, dass Sie als Letztentscheider nachher permanent mit Problemen anderer belastet sind. Also, dass Sie wirklich was von Null aufbauen, das ist dann gar nicht mehr der Fall, sondern Sie müssen irgendwelche Konflikte von Abteilungen lösen. Sie müssen irgendwelche Personalentscheidungen lösen. Sie müssen irgendwie die Frage lösen, investieren wir in A oder in B. Sind alles Dinge, wo Sie auch von einer Perspektive immer verlieren, um auf der anderen Seite was gewinnen zu können. Das ist sicherlich ein bisschen ein downturnender Aspekt von Karriere und von einem Job in einer Spitzenposition. Auf der anderen Seite ist die Vielfalt so groß, dass ich jeden Morgen neugierig aufwache und sage, mal gucken, was der Tag heute passiert oder mir schenkt.
Das war gerade meine Frage. Ist das der Price-Tag, quasi fremdbestimmt zu sein, aber dann quasi, Sie scheinen ja große Erfüllung daran zu finden, zu gestalten, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, was Sie eben gesagt haben, Entscheidungen zu treffen, um das mal so zu verdeutlichen, ich stecke da bei weitem nicht so tief drin, aber Felix Goeder hat mir zum Beispiel gesagt, fragen Sie mal Herrn Gernhardt, was der für War-Room-Stories hat. Also ich meine, Ihre Verhandlungen, die Sie haben, das ist ja nicht irgendwie, das sind keine kleinen Entscheidungen, sondern nach der Corona-Krise übernehmen wir jetzt 10% der Lufthansa. Ja. Also das sind ja signifikante, ja, große Entscheidungen.
Ja, ja, mit denen man auch leben können muss.
Genau.
Und das sind die Exekution dieser ersten Tranche von 10%, die ich gekauft habe, war während des Skiurlaubs mit unseren Töchtern. Und ich saß da wir sind ja unter uns, in Anführungsstrichen, in Skiunterwäsche und habe die ganze Zeit aus dem Hotelzimmer raus telefoniert und versucht, da was zu machen, da was zu machen, da was zu machen. Das übermannt sie im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist dann so allgegenwärtig und präsent, dass sie mit ihrem Handy und mit ihrem Laptop in der Lage sein müssen, in ihrem Netzwerk dann auch zu funktionieren. Das ist dann auch schon unglaublich inspirierend und da werden sie dann auch nicht müde, weil es einen immer wieder motiviert. Aber es ist auf die Dauer gesehen das Privileg im Umgang mit, im Umfeld von Herrn Kühne, schon auch wirkliche Schlachten geschlagen haben zu können. Und wir haben das unglaubliche Glück gehabt, dass wir mehr als 90% unserer Entscheidungen richtig getroffen haben. Da ist sicherlich auch ein großes Maß an Zufälligkeit dabei gewesen, aber es treibt einen dann auch nach vorne, wenn man keine Fehler macht. Und das, was ich von Herrn Kühne gelernt habe und was ich nie in einem Konzern hätte lernen können, ist, lange durchzustehen. Ein reiner Konzernmanager wird schneller nervös, trennt sich schneller von Entscheidungen, weil er den Druck der Außenwelt nicht aushalten kann. Wenn Sie neben Herrn Kühne stehen, dann brauchen Sie keine Angst zu haben, dass jemand anders Sie überfährt. Sie bleiben einfach stehen. Wir sind extrem solide finanziert. Sie wissen immer, ich bin nicht angewiesen auf irgendeine Bank. Und Sie sind immer sicher, dass der Zeithorizont, vor dem Sie diesen Entscheid treffen wollen oder diese Verhandlung führen wollen, der bleibt. Wenn Herr Kühne und ich einmal sagen, wir gucken in 3 Jahren drauf, dann fangen wir nicht an, nach einem halben Jahr zu sagen, ach du Mist, was machen wir denn jetzt? Wir stehen diese Zeit durch. Und das ist eine Fähigkeit, die nur so ein Tycoon wie Kühne haben kann. Die können sie nicht in einem vorstandsgetriebenen Umfeld haben, wo sie keinen Owner haben, der am Ende sagt, jetzt ist Ruhe hier im Schiff, wir bleiben dabei.
Jetzt haben Sie eben die Anekdote erzählt im Skiurlaub. Wie können wir uns das vorstellen? Also wir sind ja unter uns, haben Sie gesagt. Herr Kühne ruft Sie dann an und sagt, der Aktienkurs der Lufthansa ist runter. Wir können da jetzt groß einsteigen oder treffen Sie die Entscheidung und sagen, wir kaufen jetzt mal 10% der Lufthansa?
Ohne wirklich jetzt zu viele Details zu erzählen, aber ein solcher Prozess bei uns, wenn wir eine Investition tätigen, ist eigentlich eine sehr, sehr dezidierte Diskussion ohne Formalismus zwischen Herrn Kühne und mir. Eingebunden sind unser Verwaltungsrat, der Kühne Holding und dann der Entscheid, ja, wir machen das. Und die Exekution liegt ausschließlich dann bei denjenigen, sprich bei mir, die für das Geschäft zuständig sind. Und Herr Kühne ist sicherlich privilegiert genug, jemanden zu haben, der die Ideen, die wir generieren, dann auch umsetzt. Er muss sie nicht mehr umsetzen. Mhm. Er hat in seinem Leben genug umgesetzt. Und dann bin ich derjenige, der mit Börsenhändlern telefoniert, mit Investoren telefoniert und sich Gedanken darüber macht, wie man eine Position aufbaut, ohne selber den Markt dabei kaputt zu machen. Denn in dem Moment, wo es bekannt wird, dass wir irgendwo 3%, 5% haben, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich immer weitergekauft wird. Also machen wir unseren Kurs selber kaputt. Und deswegen haben wir uns in der Kühne Holding auch zu eigen gemacht, nicht mit Investmentberatern, nicht mit Investmentbanken oder mit Kanzleien zusammenzuarbeiten. Wir machen unsere Deals alle selber.
Wie schnell geht so ein Deal durch? Wie schnell war der, als Beispiel Lufthansa?
Also Lufthansa waren wir nach 14 Tagen bei über 10%. Und das können Sie nur machen, wenn Sie wirklich viel telefonieren und Menschen auf der anderen Seite haben, auf die Sie sich verlassen können.
Netzwerk wieder.
Netzwerk. Und wenn Sie eine Investmentbank brauchen, können Sie sicher sein, es wird deutlich teurer, es wird deutlich komplexer. Sie müssen wahnsinnig viel lesen. Und Herr Kühne hat dann so einen Rhythmus und sagt, ich rufen Sie mich alle 5 Tage an und sagen, wo Sie sind. Mhm. Also wo Sie denn im Projektfortschritt sind. Und dann ist das die Vertrauensbasis, auf der sowas funktioniert.
Interessant, dass Sie gerade gesagt haben, 90% der Deals klappen ja in der Regel. Ja. Also Hapag-Lloyd damals in der Krise gekauft, ja. Das können jetzt irgendwie alle recherchieren, die sich für das Thema interessieren. Jetzt wurde es irgendwie durch Corona, war es ja irgendwie die Milliardendividende für die Stadt Hamburg. Also da sind ja viele Dinge zusammengekommen. 2 Dinge, die aber wirklich nicht geklappt haben, ist zum einen vermutlich der HSV und zum anderen die Signa Prime.
Genau, ich glaub, bei das sind die beiden Loser.
Ich glaube, bei unserem Rücken steht ein großer, unfertiger Elbtower. Ja. Nehmen Sie uns mit.
Die Investition in die Signa Prime war ein Fehler. Die Investition in Signa Prime ist materiell für die Kühne Holding insgesamt nicht Mission Critical. Das soll jetzt nicht schnöselig, arrogant oder sonst wie klingen, aber faktisch ist es so. Es ist eher eine kleinere Investition von uns gewesen. Ursprünglich entsprach das ungefähr dem, was wir sonst in unseren Immobilien in einer Transaktion auch investieren.
Wie viel war das so?
Also das waren am Anfang 250 Millionen. Das, was wir uns versprochen hatten, war das Know-how zu bekommen, wie man ein so hochqualitatives Portfolio, wie es Sabenco aufgebaut hat, generiert, wie man es managt und wie man es im Wert weiter steigert. Und diese Fähigkeit hat Sabenco gehabt. Sabenco hat leider auch Fähigkeiten gehabt, die einem als Investor das Grauen ins Gesicht treibt, wenn man das rückwärts betrachtet. Aber es war für uns der Versuch, das erste Mal Immobiliengeschäfte mit jemand anders zu machen. Wir haben bis dahin ein weltweites Immobilienportfolio aufgebaut, das haben wir alleine gemacht. Und ich habe an bestimmten Orten in der Welt Immobilien gesucht, die wir für investitionsfähig hielten. Und wir haben dort dann Mittel platziert. Und bei Signa war es das erste Mal, wie gesagt, in einem Umfeld. Das ist granatenmäßig in die Hose gegangen. Und wir haben da auch unsere Lehren daraus gezogen.
Zum Beispiel?
Dass wir eben nicht mehr mit Partnern in einer Minderheitenposition uns engagieren wollen, wo ein anderer Partner in der Lage ist, Entscheidungen alleine durchzudrücken. Wir haben in allen anderen Engagements immer eine Rolle, dass wir ein sehr ernst genommener Partner sind. Wir haben keine absolute Mehrheit bei Lufthansa, aber wir sind der größte Aktionär. Das heißt, wir werden ernst genommen. Wir sind bei Hapag-Lloyd nicht der absolute Mehrheitsaktionär, aber wir sind der größte Aktionär. Wir werden ernst genommen. Bei Signa Prime waren wir nie der Größte, das war immer Benko selber. Wir waren ein Mitaktionär und die Hinweise, die wir gegeben haben, wurden ignoriert. Das ist eine andere Situation. Wir haben das damals bewusst einmal gemacht, aber das hat uns nicht gut gepasst und das ist im Ergebnis auch erfolglos gewesen. Und das Gleiche gilt für den HSV. Wir haben investiert, wir waren der größte Investor, aber man hat uns nicht ernst genommen. Warum nicht? Weil ich vorher mir gar keine Vorstellung davon gemacht habe, dass Fußball und insbesondere der HSV nicht auf Führungsrespekt basiert, sondern auf einer willkürlichen Massenabstimmungshysterie. Es muss jede Entscheidung muss mit jeder Stakeholder-Gruppierung abgestimmt werden. Und wenn der eine Nein sagt, dann geht das nicht. Also Sie können in keiner Weise eine Stringenz, das, was wir ganz am Anfang des Gesprächs gesagt haben, es muss immer nachvollziehbar sein, wie du dich entscheidest. Das Operation Model muss so sein, ich messe mich danach, ob ich mehr Tore schieße oder weniger Tore schieße. Und beim HSV ist es so, dass Sie mitten in der Diskussion das Paradigma, an dem Sie sich eigentlich orientieren wollen, verändern, indem Sie sagen, nein, die Chosen Few sind jetzt aber wichtig, um Gottes Willen. Wir brauchen die Choreo, weiß ich gar nicht, warum die bei der Sanierung einer Fußballeinheit eine Rolle spielen. Und dann heißt es wieder, nein, wir müssen aber 37 Trainer wechseln. Das sind alles solche Dimensionen, die mir unbekannt waren und ich bin dazu blauäugig reingegangen und ich habe dann frustriert den Job wieder an den Nagel gehängt, nach 4 Jahren wirklich intensiver Auseinandersetzung mit dem Verein und der AG. Weil ich gemerkt habe, dass meine Fähigkeit zu managen nicht auf ein adäquates Umfeld stößt. Und wenn das nicht passt, dann muss man auch von der Bühne wieder runtergehen.
Ich glaube, zum Thema Produkt Fußball, wir haben mal mit Jonas Beuth länger und Fußball ist halt ein emotionales Produkt. Das ist ja komplett.
Warum ist das eigentlich ein emotionales Produkt? Ich würde sagen, es ist ein hochrationales Produkt, was Emotionen auslöst.
Ja, okay, gehe ich mit.
Warum
die Entscheidung, die meisten 90% aller Fußballvereine sind defizitär, verdienen kein Geld. Und es wird ja sämtliches Geld investiert, um Titel zu gewinnen.
Ja, das ist richtig. Natürlich kann man Fußball auch so definieren, dass man sagt, es ist im Grunde ein Unterhaltungskonzern zur Vermeidung der Insolvenz. Aber mehr Regeln gibt es eigentlich nicht. Trotzdem hat man in amerikanischen Profisportarten top organisierte, top durchstrukturierte, top analysierte Vereine, wenn Sie heute in die amerikanische Basketballliga gucken, wenn Sie in die Footballliga gucken, das hat Emotionen pur, aber das hat auch Management pur. Der eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber der Owner hat Erfolg. Wenn Sie sich Liverpool angucken, wenn Sie sich Manchester City angucken, wenn Sie sich Real Madrid angucken, Emotion pur und Erfolg. Auch wenn Sie sich Bayern München angucken. Warum? Weil Sie ein gutes Management haben und keiner an diesem Hoeneß vorbeikommt. Man kann Hoeneß mögen oder nicht, aber eins kann er. er kann sich durchsetzen. Und Herr Kühne kann sich durchsetzen, bei Kühne und Nagel, bei Havergleut, bei sonst was wir machen. Ich glaube, ich habe eine gewisse Fähigkeit, mir Gehör zu verschaffen. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Deswegen würde ich sagen, das emotionale Produkt ist der Outcome von einer strukturierten Vorgehensweise, die sinnhaft ist und durchdacht ist. Aber das ist mir nicht gelungen. Also von daher erzähle ich wieder Blinde von der Farbe.
Glauben Sie, der HSV kommt zurück? Haben Sie und Herr Kühne noch Hoffnung?
Also ich glaube schon, dass der HSV, er hat jetzt zum wiederholten Male den teuersten Kader in einem Umfeld, wo auch wir mit viel Glück erleben, dass auch die anderen Vereine ihre Schwächephasen haben. Ich glaube, der Aufstieg ist noch einfacher, als sich oben in der Liga dann zu halten. Denn die Frage, ob wir mit dem Fundus, den wir im Moment beim HSV haben, dann auch in der Folgesaison im Oberhaus wieder reüssieren können, das ist die große Herausforderung. Aber wenn ich so einen Mann wie Stefan Kunz erlebe oder auch jetzt den Erik Huber, dann habe ich extrem großes Vertrauen, dass der HSV deutlich besser aufgestellt ist, als er es je in den letzten 10 Jahren gewesen ist. Und ich bin auch ein großer Fan von der Trainerentscheidung, die jetzt getroffen worden ist, von der Kontinuität, die wir bei den Aufstellungen haben, von der Erziehung des Kaders hin zu einer Mannschaft. Also im Moment glaube ich, dass die Situation sogar besser ist als Punktestand.
Und ist der Kühne immer noch so involviert und Sie?
Ja, oder? Ja, doch. Ja. Das vergeht sicherlich.
Wird dann nach dem Wochenende auch jetzt nach so einem Hertha-Sieg oder sowas, wird da noch telefoniert?
Herr Kühne kann Ihnen in den letzten 10 Jahren jedes einzelne Spiel noch genau erzählen, was wann, in welcher Minute passiert ist. Wir sind dann noch sehr eng dabei und versuchen auch den HSV weiter zu unterstützen. Herrn Kühne ist wahnsinnig wichtig, dass wir das Volksparkstadion als nicht kommerzielle Arena in der Bundesliga halten, und die Unterstützungsbereitschaft von Herrn Kühne ist unkaputtbar. Mhm.
Wir sind darauf gekommen, weil wir gesagt haben, das waren so die 10% des Portfolios, die quasi signifikante Niederlagen waren. Ja. Für Sie einmal René Benko, haben Sie gesagt, hat ein Talent gehabt, aber in beide Richtungen, sowohl gut als auch schlecht. So wie der HSV, der von Ihrem Management-Stil, Leadership-Stil nicht zu dem gepasst hat, was der Verein am Ende des Tages gebraucht hat. Also ich glaube, das ist eine nüchterne Erkenntnis. Mhm. Jetzt haben Sie auch gesagt, die Verhandlungen Hapag-Lloyd, Lufthansa. Was mich nochmal interessiert, wie gehen Sie abends ins Bett und Kopf ist aus?
Ja, Kopf ist nicht aus, aber ich gehe ins Bett und schlafe sofort ein und wach 6 Stunden später wieder auf und bin wieder da. Und das ist eine Gabe, die kann man zwar trainieren und die muss man auch sich erhalten, aber es gibt Menschen, die mit Sorgen oder mit Drucksituationen nicht so gut umgehen können. Für die wäre so ein Job sehr, sehr schwierig.
Waren Sie mal in der Nähe von einem Burnout oder Ähnlichem?
Ich war sicherlich in Situationen, wo ich mich schnell hätte verlieren können. Und da ist ein Netzwerk, und da würde ich sagen, insbesondere die Familie, das ist ja das engste Netzwerk, was Sie haben, ist wahnsinnig wichtig. Und wenn Sie Menschen haben, die Ihnen, weil Sie sie so gut kennen, sagen, pass auf, du rennst dich deiner Sache fest, das ist nicht gut, dann sind Netzwerke sehr, sehr gute Ratgeber. Und auch mein altes Studiennetzwerk in unserer WhatsApp-Gruppe, was da für Kommentare kommen, die sitzen.
Ja, kommst dann mal direkt zurück und sagst, was machst du denn da?
Ja, was ist das denn für für eine Schiete, um es freundlich auszudrücken? Und das können natürlich nur gute Freunde oder enge Vertraute, die sie haben müssen, ihnen sagen. Und wenn sie das nicht haben, dann kriegen sie auch schneller Panik, dass sie nicht mehr ihre Orientierung halten, weil sie niemanden haben, der ihnen eine Orientierung setzt. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, die Offenheit gegenüber anderen Personen zu erhalten. Und wer keine Freunde hat und wer keine Familie hat, der hat einen Nachteil.
Es gibt interessante Studien, die dazu sagen, eine der entscheidendsten Erfolge für Karriere ist auch die Partnerwahl.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich hätte meine Karriere sicherlich nicht ohne meine Frau schaffen können. Meine Frau ist alles andere als ein BWLer. Sie hat einen sozialen Beruf gehabt. Jetzt arbeitet sie nicht, aber einen ganz anderen Charakter, ganz anderen Mindset. Das hat mir sehr, sehr geholfen, auch das zu relativieren, was ich eigentlich mache. Und wenn man das nicht hat, dann kann man auch schnell abdrehen.
Und wenn Sie 60 Stunden quasi der Holding quasi hingeben und sagen, ich bin da fremdbestimmt. Sind die anderen Stunden, ist das reine Familienzeit? Sie haben drei Töchter, sie haben eine Frau, sie wohnen hier in Hamburg.
Ja.
Sie haben mir gesagt, sie sind 2 bis 3 Mal die Woche hier im Office, ansonsten auf der ganzen Welt unterwegs, gucken sich Immobilienprojekte an oder beobachten irgendwelche NFL-Clubs, wie sie da gemanagt werden. Also ich glaube, da ist viel dabei. Ich würde gerne mal 2 Wochen mitkommen, aber wie ist da so der Ausgleich?
Der Ausgleich ist da wahrscheinlich dann eher relativ langweilig, weil ich davon lebe, dass wir unseren Freundeskreis hier in Hamburg seit vielen Jahren gleich halten können und die Leute sich auch über mich nicht oder über mich nicht herfallen, wenn ich wieder irgendwelche Termine absagen muss kurzfristig. Aber das, was ich immer gesucht habe, ist irgendwas Handwerkliches. Ich fummel gerne an Sachen rum, deswegen habe ich lange Zeit an alten Autos rumgeschraubt und irgendwas gibt's immer zu erledigen. Also man braucht oder ich brauche auch Dinge, die befreit sind von dieser großen weiten Welt. Und mal hat man halt mehr Zeit dazu und mal hat man weniger Zeit dazu, aber irgendwie muss man sich solche kleinen Jungsträumchen auch erhalten.
Geht, also Autoschrauben, was ist noch so ein Guilty Pleasure von Ihnen? Wo werden Sie schwach? Wo die meisten Leute denken, das hätte ich niemals gedacht.
Ja, also sicherlich kann ich mich wahnsinnig über wirklich Autos freuen. Und wenn ich irgendwo jemanden sehe, der am Auto oder am Motor rumfummelt, dann hat das für mich, da bin ich sofort dabei und quatsch ihn an. Und was mich wahnsinnig fasziniert, sind so Reisen oder alles, was mit Internationalität zu tun hat. Und das wäre sicherlich auch ein Punkt, den ich, wenn ich nochmal rückwärts denken könnte, in meinem Studium stärker eingebracht hätte, nämlich die Frage, wie komme ich mit International Relation oder wie komme ich mit sozialen und politischen Entwicklungen in anderen Ländern noch enger zusammen und wie kann ich die noch stärker in mein Denken mit einbinden?
Mhm. Die Zeit rennt, ich habe noch viele Fragen, aber lassen Sie uns mal zu den eigentlich so letzten beiden oder letzten 2,5 Themenblöcken kommen. Sie haben es am Anfang gesagt und auch zwischendurch, dass Sie gar nicht so materialistisch getrieben waren.
Mhm.
Welche Rolle spielt oder hat Geld für Sie gespielt am Anfang der Karriere? Welche Rolle spielt sie heute?
Ja, also am Anfang der Karriere wollte ich immer genug haben, um ein ordentliches Leben führen zu können. Und wenn ich mir heute vorstelle, was die Summe war, die ich als genug empfunden habe, dann muss ich fairerweise sagen, es war ein ganz schlechter,
war zu niedrig.
War ein ganz schlechter Guess. Ja, ich hatte den Eindruck, wenn ich 300.000 Mark, das sind also 150.000 Euro, im Leben verdiene, dann möchte ich nicht mehr haben, dann bin ich
im gesamten Leben oder pro Jahr?
Nein, pro Jahr.
Ja.
Dann ist das für mich Heaven on Earth. Ich muss gestehen, dass ich Verhandlungen geführt habe, was meinen eigenen Vertrag angeht, die etwas darüber lagen.
Wie viel drüber?
Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen und ich versuche mich auch immer von diesem materiellen Aspekt zu befreien. Aber in dem Moment, wo Sie eine Familie gründen, wird die Materialität dann nochmal wichtig und das kann ich auch nur jedem Menschen empfehlen, nicht zu leichtsinnig zu sagen, Geld spielt gar keine Rolle. Wenn Sie Kinder haben, dann ist Geld auch eine Frage, wie Sie andere Menschen mit Stabilität versehen können und wie Sie ihnen Möglichkeiten schaffen können, die leider eben dann auch Geld kosten. Bildung kostet, wenn Sie heute eine gute Universität nehmen, auch wenn ich sagen würde, die KLU zum Beispiel ist jetzt nicht horrend teuer im Verhältnis zu einer amerikanischen Top-Uni, aber Sie brauchen Geld und Sie brauchen dann auch Geld für andere Menschen und nicht nur für sich selber. Also von daher hat Geld auch schon einen Sicherheitsfaktor, der nicht zu vernachlässigen wäre und es wäre unehrlich von mir, wenn ich sagen würde, mich interessiert Geld gar nicht. Zumal ich mit dem Geld von Herrn Kühne ja professionell oder von Profession wegen jeden Tag und jeden Moment umgehe und versuche es zu mehren.
Sollte jemand, der am Anfang seiner Karriere entsteht, wonach würden Sie entscheiden? Ist Gehalt das Kriterium?
Nein. Ich habe von den Angeboten, die ich als HSG-Absolvent hatte, das am schlechtesten bezahlte genommen. Weil ich gesagt habe, bei der Deutschen Bank sind die spannendsten Leute und wenn ich mich da durchsetzen kann, dann weiß ich, dass ich was kann. Das Geld verdienen kommt später. Aber ich möchte einfach die für mich anspruchsvollste und für mich spannendste Wettbewerbssituation nehmen. Und das war Deutsche Bank, die damals nicht sonderlich gut bezahlt haben. Und auch, sagen wir mal, das Risiko, was ich später eingegangen bin, als ich die Branchen gewechselt habe und das Risiko hatte, dann komplett von der Branche abgesondert zu werden. Das ist ein materielles Risiko, aber es ist ein charakterlicher ein Jackpot, zu sagen, ich kann es mal ausprobieren.
Mit dem ganzen Wissen und den Finanzen, die Sie da quasi täglich oder wöchentlich jonglieren, eine Frage, wie investieren Sie Ihr Geld und was würden Sie auch wieder jungen Menschen sagen, mit den Insights, die Sie haben, ist es jetzt der Bitcoin, sollen wir da reingehen?
Nein, wie soll
ich mich aufstellen?
Das Einfachste ist, und ich hätte Spaß dran, Ihnen die Frage zu stellen, ob Sie sich jemals mit Zinseszinsrechnung beschäftigt haben. Die Menschen unterschätzen, man lernt das normalerweise in der 7., 8. Klasse, die Zinseszinsformel. Und die Leute können das überhaupt nicht richtig einordnen, was sie da eigentlich in Mathe lernen. Das ist dann nur irgendeine Formel. Aber das Wichtigste ist, dass man regelmäßig spart. Ich habe viele Jahre meines Berufslebens danach gelebt, dass ich jede Gehaltserhöhung mir eine Sache gekauft habe, wo ich mich daran erinnere, dass ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe. Das war eine Lederjacke, eine Aktentasche, ein Schlips oder irgend sowas. Und den Rest habe ich für ein Jahr lang auf ein Sparkonto gelegt und dadurch meine Sparquote erhöht und das Geld nie verwendet. Und dieses Geld würde ich ganz einfach heute in ETFs stecken. Und warum in ETFs? Weil ich mich in den Phasen, in denen ich noch nicht viel Geld habe, nicht damit belasten will, wahnsinnig viel arbeiten zu müssen, Analytik betreiben zu müssen, um mir die Frage zu beantworten, kaufe ich lieber eine Apple-Aktie oder kaufe ich eine Microsoft-Aktie oder kaufe ich eine Deutsche Bank-Aktie, sondern ich kaufe ein ETF und ich kaufe das ETF, wo ich am dichtesten innerlich dran bin. Also wenn ich ein Techie bin und Spaß dran habe an Tech-Werten, dann kaufe ich mir einen Nasdaq-ETF. Und wenn ich sage, ich bin Kerneuropäer, dann kaufe ich mir irgendwie ein Eurostoxx oder ein DAX-Zertifikat oder ein SMI und lege dieses ETF an und lerne auf die Art und Weise Stück bei Stück, wie sich Vermögen von alleine aufbaut. Das ist ein urkapitalistisches Prinzip, da kann man dagegen sein oder man kann es befürworten. Aber ich glaube, es hilft einem im Leben, wenn man sparen lernt. Und sparen heißt Konsumverzicht. Man kann nicht sparen, ohne auf irgendetwas zu verzichten. Und das Einfachste zu verzichten ist auf eine Gehaltserhöhung. Denn das hat man vorher nicht gehabt und man hat vorher ordentlich gelebt. Und wenn man die Gehaltserhöhung zur Seite legt, dann kommt im Leben schon eine Menge zusammen.
Ist das nicht der größte Wohlstandskiller? Sobald man mehr verdient, gibt man mehr aus.
Also, ja, das ist kein Wohlstandskiller für unsere Volkswirtschaft,
nee,
weil
genau,
wir davon leben, Konsum, genau. Aber davon leben, dass Leute Sachen kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Und damit die, aber für einen selber ist das größte Loch im Aufbau eines Vermögens, dass man permanent mehr konsumieren will.
Wir hatten mal einen Gast und der war sehr eng befreundet mit einem Private Equity Manager aus London und der hat gesagt, wenn der morgen aufhören würde zu arbeiten, der würde nach 2 Monaten, wäre Privatinsolvenz, weil seine Fixkosten so hoch sind über die Jahre, weil dieses Rad immer größer wird, weil man mehr verdient und dann kommt das dazu und das dazu. Genau. Und die Leute sind eigentlich, also sie denken, sie sind frei, aber sie sind eigentlich gefangen.
Besitz besitzt einen. Mhm. Und das muss einem auch klar werden. Und deswegen sage ich auch ein ETF. Wenn Sie ein Portfolio haben, mein Aktiendepot hat 20 Werte, weil ich sage, mehr als 20 Werte kann ich gar nicht beobachten. Danach wird's Glücksspiel. Und ich möchte nicht mit dem Geld, was ich verdient habe, riskant umgehen. Also 20 Werte, die kann ich beobachten. Wenn ich anfange, dann würde ich das auch nochmal reduzieren, weil die Zeit möchte ich lieber in mein Geld verdienen oder in meine Lebensfreude stecken, anstatt in das Verwalten meines viel zu kleinen Vermögens. Also lasse ich es von alleine laufen. Und das macht ein ETF relativ einfach.
Sie hatten damals das Ziel, 150.000 Mark pro Jahr zu verdienen. Ja. Was würden Sie sagen, ist heute genug? Und gibt es genug?
Ich glaube, genug definiert sich danach, dass man mit einer Familie in einer Großstadt leben kann. Und wenn man sagt, man braucht für eine Familie, wenn 2 Kinder da sind und 2 Erwachsene, irgendwo in der Größenordnung von 120 Quadratmeter Wohnung und man zahlt heute 20, 25 Euro für einen Quadratmeter und man sagt, 30% seines monatlichen Einkommens sollte für Wohnung ausgegeben werden und nicht mehr, dann kann man das sich so langsam hochrechnen. Ich glaube, dass das Wohnungsthema das Entscheidende ist, dass man die Freiheit hat, dort zu leben, wo man leben will. Und so kann man sich das so ein bisschen hocharbeiten. Ich glaube, dass das heute auch, dass man ein sehr, sehr schönes Leben haben kann, wenn man ein Family-Income hat, was irgendwo im sechsstelligen Bereich ist. Mhm. Dann kann man in jeder deutschen Großstadt sehr, sehr ordentlich leben. Und das, die Chance hat jeder.
Ja und nein. Hat nicht jeder. Ich glaube, wenn wir über das Thema Chancengleichheit sprechen, dann müssen wir, glaube ich, noch viel, viel tun.
Ja, Chancengleichheit heißt nicht, ob jeder die gleiche Chance hat. Chancengleichheit beschreibt ein System. Aber ich glaube schon, dass wenn wir beide uns um einen jungen Menschen kümmern würden, wir es schaffen würden, dass der ein Leben führen kann, wo er das macht, was ihm Spaß macht und wo er in der Lage ist, mit einer 4-köpfigen Familie in München, in Frankfurt, in Berlin oder in Hamburg leben zu können. Das hat hier wieder eine bestimmte Konsequenz. Aber möglich ist das in Deutschland. Und möglich ist das auch in dem Umfeld, in dem wir uns mit unserem Bildungsniveau bewegen.
Thema Bildungsniveau, Deutschland, Sie haben es eben gesagt, Europa. Lassen Sie uns einmal, also verstanden, Thema Geld hat eine Rolle für Sie gespielt, spielt es zunehmend weniger, weil es einfach eine gewisse Substanz jetzt über die Zeit da ist.
Und da ist unfair.
Wir wollen ja noch ein bisschen, weil wir unter uns sind, noch 2, 3 Nuggets von Ihnen hören. Wohin bewegt sich Deutschland? Was sind spannende Industrien, auf die Sie gucken, die Sie sehen, wo ich als junger Mensch die nächsten 15 Jahre doch wetten kann oder sollte, um vorne mit dabei zu sein? Weil Sie anfangs gesagt haben, geht in das Umfeld, wo was los ist.
Ja. Und deswegen würde ich gucken, ob Deutschland sich wieder hin entwickelt zu der Frage Lust auf Leistung und Leistung lohnt sich. Wenn das nicht passiert, dann können Sie mir keine Branche nennen, wo ich Ihnen empfehlen würde, bleib da in Deutschland. Und diese Grundvoraussetzung, dass Deutschland sich wieder nach der Decke streckt, das müssen wir als allererstes schaffen. Und deswegen plädiere ich wirklich dafür, diese Wahl ernst zu nehmen. Wir haben eine Wahl und wir haben das Privileg, als Demokraten eine Wahl zu treffen. Wenn wir jetzt das vom Tisch rutschen lassen, dann glaube ich, werden wir keine Chance haben, irgendeine attraktive Branche in Deutschland weiterzuentwickeln. Also von daher ist verdammt wichtig, dass wir uns auch um die Respublika kümmern, wenn wir darüber entscheiden wollen, in welche Branche muss ich eigentlich gehen. Ich glaube sicherlich, dass alles das, was im technologischen Bereich, was in Data Analytics in Deutschland passiert, in vielen Bereichen sehr, sehr großes Potenzial hat. Ob das im MedTech-Bereich ist, ob das auch im KI-Bereich ist, ob das in der Fertigungstechnologie ist, ob das in der Logistik ist, ist doch ein Zeichen des Himmels, dass in der Welt die größten Logistikunternehmen alle aus dem mittelkerneuropäischen Raum kommen. Da ist DSV kurz hinter der deutschen Grenze, da ist DHL, die am Rhein ihr Headquarter haben, da ist Kühne und Nagel, die aus Bremen, Hamburg und der Schweiz heraus operieren. Da ist ein Know-how, was die ganze Welt befüttert. Also das sind sicherlich Branchen, die für mich sehr, sehr im Vordergrund stehen. Alles, was mit Supply Chain zu tun hat, denn die Welt wird weiterhin internationalen Trade betreiben, Herr Trump hin oder Herr Trump her, und die Welt wird sich weiter digitalisieren. Und in diesen Bereichen muss man heute sich eine Know-how-Basis aufbauen, die zumindest dazu qualifiziert, zu entscheiden, ist das ganz in Ordnung, was da passiert, oder ist es nicht in Ordnung?
Ich bin kein Fan davon, die Flint ins Feld oder ins Korn zu werfen, aber Sie haben eben gesagt, Logistik, Europa. Ich habe vor wenigen Monaten ein interessantes Gespräch mit einem jungen Logistiker gesprochen, der gesagt hat, der hat bei Kühne und Nagel seine Ausbildung gemacht. Aber er hat gesagt, ich packe meine Sachen und ich gehe nach Asien, weil da werden gerade die neuen Prozesse erfunden. Da spielt die Musik, da.
Ja.
Das war für mich so ein Insight, der zwar stichprobenmäßig eins ist, aber der hat gesagt, die Chinesen, die Asiaten, die erfinden gerade die neuen Prozesse. Ja, wir haben das hier die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre geprägt und wir haben stark davon profitiert, wir als Exportnation. Ja. Aber diese Welt hat sich so dermaßen verändert.
Klar, die deutschen Produkte gehen nicht mehr von alleine in die Welt raus. Aber jetzt nochmal einen kleinen Bogen zurück. Wenn ich als Student bereits in einer Gruppe gewesen bin, wo Asiaten mit gewesen sind, dann habe ich aus meinem Netzwerk auch schon mal das Verständnis dafür, mit diesen Dynamiken passiert. Dass ein Land wie Vietnam auf einmal zu einem der Hauptexportländer dieser Welt geworden ist, das kriegt der normale Welt- und Hamburger Abendblattleser ja überhaupt nicht mit. Da brauche ich auch ein Netzwerk von Menschen, die mir das erzählen. Das, weswegen ich gesagt habe, Logistik ist weniger, dass ich den Eindruck habe, aus Deutschland heraus passiert was, aber da gibt es deutsche Firmen, die in der ganzen Welt eine wirklich großartige Rolle spielen. Kühne und Nagel ist in der ganzen Welt vertreten, aber ist eine tendenziell deutsch geführte Firma. Und ich halte nach wie vor die Supply Chain Management aus Europa heraus zu managen als eine der Kernfähigkeiten. Und ich meine, das, was wir an der KLU haben, die einzige Universität, die sich damit beschäftigt, ist ja schon auch ein Synonym dafür, dass wir glauben, dass das zukunftsfähig ist. Genauso wie die TUM mit ihrer Verbindung zwischen BWL und Technologie in meinen Augen auch ein Meisterwerk ist. Haben sie nicht in Italien, haben sie nicht in Spanien, haben sie nicht in Frankreich. Diese Brillanz zwischen zwei Denkwelten, die international relevant sein könnten. Die kulturelle Vielfalt, die wir in Deutschland haben, ist viel mehr wert, als wir das vielleicht auf den ersten Blick glauben, dass sie da ist. Eine offene Gesellschaft zu kennen und sich darin zu verhalten, in Teamarbeiten eine Rolle zu übernehmen, die akzeptiert ist. Das sind alles Dinge, die lernen Sie in Europa und die lernen Sie in Deutschland. Deswegen, ich verteufel Deutschland nicht. Ich sage nur, Deutschland muss sich wieder nach Leistung, nach messbarer Leistung orientieren und nicht nach Wohlbefinden. Und wir müssen offen sein, dass die Menschen, mit denen wir Geschäfte betreiben und mit denen wir uns weiterentwickeln wollen, aus einem anderen Hintergrund kommen. Und die müssen wir tolerieren, akzeptieren, mit einbinden.
Lassen Sie uns die letzten schon über 16 Minuten zusammenfassen. Und wir beenden diese Runde eigentlich immer mit einmal einem kurzen Recap. Aber wenn Sie nochmal aus Ihrer Sicht die letzten 20, 30 Jahre Berufserfahrung zusammenfassen müssten, und was würden Sie Ihren Töchtern oder den Menschen da draußen, die hier zuhören, was sind Ihre Top 5 Learnings?
Erster Punkt ist Offenheit im Denken. Zweiter Punkt ist Entscheidungstheorie zu lernen. Wie entscheide ich mich? Nach welchen Kriterien entscheide ich? Und das ein Leben lang immer wieder zu feilen und durchzuhalten. Sicherlich auch eine Lust auf Leidenschaft zu entwickeln. Und Leidenschaft schafft Leiden, aber es schafft eben auch Erfolg. Freunde zu pflegen, von denen man sich auch was sagen lässt. Und das Glück mitzunehmen, wenn es einem vorbeifliegt.
Was treibt Sie noch an die nächsten Jahre? Was ist Ihr großes Ziel? Wobei dürfen wir Sie verfolgen?
Sicherlich, wie es mir gelingt, in den Stiftungen, in denen ich mich sehr engagiere, wir Step Changes erreichen können, indem wir Wirksamkeit von gegebenen Euros oder Dollars nochmal erhöhen können. Wie es uns gelingt, schwierige Fragen der Gesellschaft, für die es kein Marktmodell gibt, mit Hilfe dieser Stiftungen zu lösen. Ich glaube, Stiftungen sollten insbesondere da eingesetzt werden, wo Marktwirtschaft versagt. Und ich in 10 Jahren immer noch wahnsinnig stolz auf unsere Töchter sein kann, die alle irgendwo eine Aufgabe wahrgenommen haben in der Gesellschaft, wo man sagen kann, das macht sie glücklich und das macht das Umfeld glücklich.
Herr Gernert, wir haben einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. Das war ein facettenreiches Gespräch. Wenn ich das für mich zusammenfassen müsste, was sind die Dinge, die hängen geblieben sind? Ich glaube, auf der einen Seite sind Sie als Sohn eines Juristen groß geworden, haben die große weite Welt relativ schnell gesucht und sind gar nicht klassisch wie heute irgendwie direkt ins Studium gestartet, sondern Bundeswehr, dann haben gesagt, dann wollte ich viel Geld verdienen, dann bin ich in die HSG gegangen, habe mich dort engagiert, habe die ersten beiden Initiativen gegründet, habe darüber mein Netzwerk aufgebaut, habe die ersten Berufsjahre gemacht, bin dann aber auch durch meine inhaltliche Kompetenz in ein Bewerbungsgespräch mit dem Klaus-Michael Kühne gerutscht, was eigentlich gar kein Bewerbungsgespräch war, sondern sich darüber zu positionieren, wo ich bei dran denken musste, wenn man Venture Capital einsammelt, don't ask for money, ask for a device. Ja, also, dass man genau. Nicht sagt, ich möchte Geld, sondern dass man über den inhaltlichen Fokus kommt. Ja. Ich habe von Ihnen gelernt, und es ist, glaube ich, höchst spannend zu sagen, wie finde ich meine Persönlichkeit, die sich auch in den Dienst der Sache des Herrn Michael Kühne stellt und habe da quasi weniger Ego, weil das ist ja häufig, Sie haben eben das Wort Arroganz genutzt, also ich glaube, es ist draußen viel dabei. Ich fand es spannend, als Sie berichtet haben, dass Sie sich auch die Anerkennung Ihrer Kollegen in den ersten Jahren als neuer CEO erarbeiten musste und wie quasi das passiert ist und was man dafür hören möchte. Wie Sie Deals wie die Lufthansa dann im Skiurlaub am Handy und am Laptop verhandeln haben. Also ich glaube, es war sehr, sehr, sehr viel dabei. Ich glaube, es war auch sehr anschaulich, wie Sie gesagt haben, welche Rolle eigentlich dieses Operational Mindset spielt. Ja. Und Sie haben mehrmals die KLU gesagt, zu schauen, hey, was sind eigentlich die Faktoren? Was ist Wissen? Was ist Analytisches? Wie mache ich das messbar? Ja. Wie steche ich aus der Masse heraus? Auch in einem großen Konzern, wo 10.000, 100.000 Menschen sind. Wie kann ich mir die Aufgaben suchen, die Schmerz sind? Leiden kommt von Leidenschaft kommt von Leiden. Also wie komme ich eigentlich da rein? Da so sein eigenes Profil aufzubauen, vielleicht Physik zu studieren und BWL, aber nicht nur quasi das eine klassische und neugierig zu sein. Ich glaube, das
super
ist so,
zusammengefasst.
Das sind so die Themen. Deshalb vielen, vielen Dank für die Zeit. Und die allerletzte Frage, die wir jeden unserem Gästen stellen. Welche drei Gäste würden Sie uns empfehlen, die wir hier nochmal begrüßen dürften, sollten, wovon Sie glauben, dass wir davon profitieren, lernen und einfach den Horizont erweitern können?
Das ist keine ganz leichte Frage. Den ersten Gast, den ich Ihnen empfehlen würde, wäre Sie selber. Sie haben eine unglaubliche Art, Leute mitzunehmen, Leute einzubinden, Leute zu führen. Und ich glaube, davon kann man auch lernen. Und mich würde mal interessieren, ob Sie das bewusst machen oder ob das sozusagen Naturtalent ist. Weiteren Gast, den ich Ihnen empfehlen würde, ist vielleicht aus dem Bereich Hospitality, mal mit einem Spitzenkoch zu sprechen, der ein Produkt zum Niederknien produziert, aber den Kunden eigentlich nie richtig sieht. Das macht der Restaurantchef und er lebt davon, dass er die ganze Zeit da in der Küche rumbrutzelt, aber hoch gelobt ist. Das finde ich auch immer so wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit, wo man sich fragt, wie motivieren die sich eigentlich? Und ich würde Ihnen wünschen, dass Sie einen Politiker finden, der ehrlich ist Und wenn Sie jetzt mich fragen, wer das ist, ich finde wahnsinnig spannend, aktuell mit jemandem wie Christian Lindner zum Beispiel zu sprechen, wie er eine solche Situation im Kanzleramt erlebt hat, als die Koalition richtigerweise beendet worden ist. Aber ich glaube auch, ein Gespräch zum Beispiel mit Herrn Laschet, wie man einen Wahlkampf verkürzen kann, wie man damit eigentlich umgeht und am nächsten Morgen aufwacht und sagt, ich muss jetzt wieder weitermachen. Mhm. Ich glaube, dass solche Menschen des öffentlichen Lebens auch enorm viel erzählen können.
Kennen Sie die beiden?
Ich kenne beide ein bisschen, ja.
Dann können wir ja schauen, dass wir vielleicht nochmal einen Termin bei den beiden bekommen.
Ja, ja, das können wir gerne hinkriegen. Aber den Termin mit Ihnen, den sollte Ihr Team mal vereinbaren.
Das gebe ich mal weiter. Gut. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke herzlich. War toll vorbereitet.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.